Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Game Changers. Wir sind eure Hosts. Mein Name ist Magnus Ocha.
Jakob Johnson.
Was geht ab, was geht ab? Ah, wie immer, wir haben eine coole Folge für euch vorbereitet. Jakob, erzähl den Leuten nochmal, was sie heute erwarten können.
Genau, wir wollen über Longevity, Langlebigkeit in der NFL reden, die Geheimnisse des langfristigen Erfolgs und NFL-Legends, die für uns Langlebigkeit in der NFL repräsentieren.
Absolut.
Soll ich direkt einsteigen?
Ja, das hätte ich. Ich wünschte, ich hätte das Geheimnis schon früher gewusst, Mann.
Zu spät, Bro. Du hast schon deine Retirement Paperwork ausgefüllt, Bro. Es gibt kein Zurückgehen, Digga.
Aber lass mal ganz kurz bei dir. Ich will mal ganz kurz hören, Alter. Wie geht's dir mal? Was gibt's Neues? Ganz kurz, bevor wir einsteigen.
Es gibt einiges Neues, Mann. Also das letzte Mal, als wir aufgenommen haben, war ich, glaube ich, in Nashville. Ich bin jetzt...
Du hast schon erzählt. Wir haben letztes Mal drüber geredet.
Okay, ich bin in Florida. Ich habe das Workout, Digga. Erst ein paar Wochen sind vorbei. Es ist einfach wieder was anderes, Mann, wieder hier zu trainieren. Ich finde es immer so... Ich will immer Bomberitos nicht so krass hypen, aber wenn du da trainierst, Mann, das ist einfach was anderes, Mann. Das ist ein anderes Level. Das Setup da macht es so einfach für dich, dass du wirklich alles rausholst. Und ich fühle mich da immer super gut aufgehoben. Das also heißt, die ersten Tage da durchzuschoben.
Du spürst den Progress so.
Ja, du spürst es richtig im Körper, Mann. Auf einmal sind deine Mind-Muscle-Connection ist auf einmal wieder viel krasser. Du spürst deine Hüfte anders. Wenn du auf einmal lossprintest, merkst du, ey, ich habe nochmal ein anderes Level in meinem Antritt. Ja, Mann, das heißt, die erste Woche hier läuft gut. Ich mache viel Yoga, Mann. Ich bin jetzt abends immer in so Yin-Yoga-Klassen gegangen. Und das ist auch nochmal krass, wenn du dann so gutes Training mit guter Recovery kombinierst. Weil es macht einfach Spaß, wenn du so richtig merkst, wie dein Körper anfängt, Gas zu geben. Ja,
ja. Ja. Es ist auch geil, einfach mal so also wirklich in so diesen Focus-Mode zu gehen für 4 Wochen. Und einfach, das ist alles, was du machst. Es ist so wie so Combine-Prep oder auch aufs NFL-Offseason, wo du nichts anderes machst, außer trainieren. Weißt du, du hast so Two-A-Days, Three-A-Days sogar
mit Recovery-Sessions,
Yoga-Sessions. Alter, alles. Akupunktur
ist. Ich bekomme die Nutrition von denen gerade auch. Und also, ich sag dir, ich kann es dir mal kurz zeigen. Also, meine nächste Mahlzeit hier, wenn die Podcast-Episode vorbei ist, darf ich endlich wieder was essen. Ich habe hier, Salat, so geschreddeten Salat mit so Gemüse drin. Dazu fettarme, gute Salatsoße. Okay. Und als Protein. Hier schön abgewogen, glaube ich, ein bisschen Turkey Breast dieses Mal da dabei. Aber ich muss noch.
Was für ein Plan bist du denn?
Es ist auch über. Ist auch über Pete, ist auch über Bomberitos. Ich bin gerade ein bisschen auf Lean-Phase. Ja, weißt du, ich meine, weil wenn du so ein Workout hast, dann ist es immer easier, wenn du noch ein paar Pfund leichter bist als normal, dann bewegst du dich nochmal ein bisschen besser. Klar. Und seine Frau hat so einen Nutrition Service und das heißt, darüber kannst du das Essen direkt mitbuchen. Das heißt, du musst dich wirklich um nichts kümmern. Du kommst einfach, du trainierst, du nimmst deine Mahlzeiten mit danach und schaust, dass du die zu den richtigen Uhrzeiten isst und gehst schlafen abends. Fertig. Nice.
Und es ist derselbe Sport, wo du auch in Jahren davor schon trainiert hast, ne?
Ja, die haben zwei Locations. Die haben die North Miami Location und die Davie Location. Früher war ich jetzt in Davie. Normalerweise bin ich immer in North Miami gewesen und jetzt über den Sommer bin ich auch wieder zurück in North Miami.
Nice, nice, sehr cool.
Ey, Emmanuel Mosley sagt Grüße.
Ah, E-Man.
E-Man, ja, E-Man trainiert gerade auch hier unten.
Ja, sehr, sehr, sehr guter Typ, Mann. Geil, ja, Sachen, sehr liebe Grüße zurück auf jeden Fall. Okay, bei der Zeit, wenn diese Episode live kommt, ist schon eine Woche her. Aber ganz kurz ein Shoutout, DFB-Team, 2-0 in AM.
Ja, ja, ja.
Ich habe mein Jersey an.
Jersey ist dabei, Mann. We back, baby. We back.
Ey, es fühlt sich an so. Alter, wir haben letzte Woche über Chemie und Chemistry in einem Team geredet und hey, das schaut aus. Die haben einen guten Mix. Die haben die Jungspunde am Start. Die haben einen guten Mix von Veteranen und erfahrenen Spielern. Es schaut gut aus, Mann. Das ist geil.
Die Energy ist auf jeden Fall eine andere, wenn du zuschaust. Weißt du, ich meine, keiner von uns ist in den Locker-Rooms, aber wenn du allein schon anschaust, wie die Jungs so zusammenkommen, wie sie sich feiern nach verschiedenen Aktionen, Es sieht auf jeden Fall nach was aus.
Ja, und du weißt, da war viel Diskussion, Kritik über, hey, hat das Team richtig zusammengestellt? Nagelsmann, ne?
Nagelsmann, ja. Julian Nagelsmann, ja.
Genau, und ja, da sind ein paar Leute, ich finde, der passt da nicht mehr rein. Aber du siehst, es kommt zusammen, so, weißt du, auf dem Spielfeld, die Harmonie stimmt und es sah gut aus, Mann. Und,
ich finde, so ist aber immer am besten. Solche Mannschaften sind immer am besten. Die Mannschaften, wo alle Leute vorher sagen, oh, ja, das ist die Mannschaft, die schaffen, die tun dann meistens underperform. Wenn du anschaust, von Jürgen Klinsmann zu Jogi Löw, zu jetzt dieser Mannschaft, immer wenn die Mannschaft so ein bisschen, wenn die Leute davor gesagt haben, ah, wir verstehen nicht wirklich, was der Trainer macht oder wir sehen es nicht ganz so, dann sind die Teams auf einmal immer am besten gewesen.
Ja, Mann, das ist echt so. Nee, es ist gut. Wie gesagt, geiler Mix, macht richtig Spaß zuzugucken, also riesen Shoutout an die Jungs, Alter, und ey, bringt das Ding nach Hause.
Hey, ja. Willst du noch kurz ein bisschen Update geben? Daddy Update, Woche 3 jetzt.
Digga, es ist so krass. Diesen Donnerstag, also 2 Tage von jetzt, sie wird schon einen Monat alt.
Digga.
Zeit fliegt, hat sie sich verdoppelt in der Größe in einem Monat. Es ist immer noch wunderschön, Mann. Es ist, die Jungs machen einigermaßen mit, die anderen beiden. Aber es ist immer noch Chaos. es ist schön, Mann. Es ist cool. Es ist gut, dass ich viel Freiheit habe. Meine Frau macht einen unglaublichen Job. Also ein riesen Shoutout an sie. Und es ist gut, Mann. Es ist gut, aber viel Arbeit.
Freut mich. Alter, dann lass doch mal einsteigen.
Lass einsteigen.
Langlebigkeit im professionellen Football. Ich habe ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, dass NFL-Karrieren von den ganzen 4 Ligen, ich glaube abgesehen von Baseball, die kürzesten Karrieren sind. Die durchschnittliche Karriere liegt bei 3,3 Jahren. Das ist, wenn du die ganzen Leute mit einberechnest, die sozusagen den 53er-Mann-Roster schaffen.
Das wollte ich gerade dazu sagen. Wenn du die Leute, die einrechnest, die nur Minicamp-Invite, undrafted Free Agents, die vorm Camp gecuttet werden oder vorm Final 53-Cutter gecuttet werden, dann ist es weniger wie ein Jahr, habe ich mal gelesen.
Ja, dann ist die Average-Karriere auf jeden Fall niedriger. Ich habe auch mal 2,3 Jahre gelesen, wenn du, glaube ich, Trainingslager Leute mit einberechnest.
Okay.
Das heißt, es gibt verschiedene Art und Weisen, das Ganze zu rechnen. Aber im Durchschnitt 3,3 Jahre für Leute, die wirklich es in den Roster reinschaffen. Ja. Unterschiede, große Unterschiede beim Football dabei pro Position. Ich habe hier die Graphic.
Ja, lass da mal kurz eintauchen. Ich mache die auch kurz auf.
Oh, ich glaube, ich habe es gerade rauskopiert. Sorry.
Na, interessant auf jeden Fall, wenn du dir das mal anguckst. Und was natürlich heraussticht, ist, am langlebigsten sind Specialists, was natürlich Sinn macht, ne?
Genau, Kicker, Punter 4,87 Jahre, knapp dahinter Quarterbacks 4,4 Jahre. Und dann fängt es schon an, langsam nach unten zu gehen. Offensive Lineman hat mich überrascht, aber macht auch Sinn, 3,63 Jahre. Da ist ja meistens so, die zum einen habe ich das Gefühl gehabt, viele O-Linemen, die auch ihren ersten 2, 3 Jahren in der Liga wenig Spielzeit gesehen haben, entwickeln sich dann erst und haben dann in ihrem 4., 5., 6., 7. Jahr auf einmal eine Riesenkarriere.
Es ist bei O-Linemen so, weil du kannst halt Size kannst du nicht teachen, weißt du. Es ist halt einfach, wenn du 6'7 bist und 300 plus Pfund wiegst, dann nimm halt oftmals Teams einfach noch eine Chance an dir. So, hey, wir können ihn developen wahrscheinlich. Und ich denke, das spielt da so mit rein.
Auf jeden Fall. Und ich glaube auch einfach, der Verschleiß ist groß. Du brauchst immer O-Linemen. Lieber ein extra O-Linemen auf der Bank sitzen oder im Practice Squad parken, der dann, wenn du ihn brauchst, zur Verfügung steht und den du dann hochcallen kannst. Ja, okay. Ich meine, viele von den Jungs, finde ich auch, ist auch immer so, die sind dann eigentlich die gesamte Season auf dem Practice Squad, aber der O-Line-Coach setzt sich für sie ein, für 3 Spiele werden sie einfach aktiviert, absolut, spielen dann vielleicht gar nicht so viel oder vielleicht fällt mal ein Starter aus und sie sind dann der Next Man up. Ja. Aber ich glaube, O-Linemen ist hart verdientes Geld, aber es lässt sich eben relativ gut eine längerfristige Karriere organisieren.
Zu deinem Punkt, du weißt, dass Das Active Game Day Roster war, sind wie viele?
53.
Ja? Nein.
Okay. Ah, du meinst Active. Ja. 49? 47?
Es waren 47, jetzt sind es offiziell 49. Das wurde vor ein paar Jahren geändert und eine von diesen Positions, von diesen zwei extra Spots, die dazu geaddet haben, muss ein O-Lineman sein. Was natürlich zu deinem Punkt spricht, dass wie wichtig O-Linemen sind und wie der Verschleiß da so ein bisschen mit reinspielt.
Ja. Karrierelänge hilft es natürlich aber auch knapp. Da dahinter Defensive Lineman hat mich auch überrascht, aber schneidet sich auch mit, was ich bis jetzt so erlebt habe. Also du hattest immer so einen Defensive Tackle, der irgendwie schon seit 9 Jahren oder sowas in der Liga ist, weißt du, ich meine, weil du gesagt hast, Size kannst du nicht teachen. Wenn du da mit deinen 360 Pfund halt immer noch bei der Sache bist, dann kann man dich nicht so leicht ersetzen.
Absolut.
Im Gegenzug dazu, die Karrieren, die am schnellsten vorbei sind, eigentlich alle offensiven Positionen, Tight Ends, Wide Receiver und am allerwenigsten Running Backs mit 2,5 Jahren.
Überrascht mich ein paar Tight Ends, würde ich sagen. Was Tight Ends ist ja so ein bisschen so eine Tweener-Position, wo du kannst auch als Specialist benutzt werden, also als Core-Special-Teamer, Tight End als Blocker, als Passempfänger. Also du bist sehr vielfältig. Also du kannst auf verschiedene Art und Weisen benutzt werden. Da würde ich sagen, dass der überrascht mich ein bisschen, dass da die Karriere so kurz ist.
Ich glaube, bei den offensiven Positionen ist halt einfach der Knackpunkt, warum die Karrieren da ein bisschen kürzer sind, ist, dass du die Competition sehr groß ist. Du bist schneller replaceable. Ja, weißt du, meine Tight Ends kriegst du, es sei denn, du bist jemand, der sich in eine Position kämpft wie Travis Kelce oder sowas, kommen jedes Jahr eine Gruppe an jungen Tight Ends in die Liga, die dich ersetzen können. Und ich glaube, da ist einfach der Pool an Talenten riesig. Genauso wie bei Wide Receivern. Weißt du, meine Wide Receiver und Running Backs, jedes Jahr kommen junge Jungs in die Liga, die hungrig sind, die auch aufs Feld wollen. Und da musst du dich als Veteran sozusagen jedes Jahr neu beweisen. Und deswegen sind, glaube ich, die Karrieren dann am Ende auch im Durchschnitt kürzer als bei den anderen Positionen.
Ja, absolut. Die Running Back ist eine richtig tough Position. Weil du hast auch, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, in den Average Salaries, Running Backs in den letzten, ich glaube, es sind fast 10 Jahre gewesen, ist so der Top-Paid Running Backs ist kaum hochgegangen. Der einzige, der gepaid ist, ist wirklich Christian McCaffrey. Und darunter, so die kommen über 10 Jahre nicht wirklich über diesen 10 Millionen pro Jahr Durchschnitt über hinweg.
Was einfach. Ja, Mann, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ja, die Running Backs, für die ich geblockt habe, haben immer für ihre Mannschaft einen riesen Job gemacht. Aber zum einen bist du natürlich auch die ersten 3 Jahre locked in deinem Rookie-Deal. Und wirst dann wahrscheinlich noch gefranchise-tag, bis du zu Jahr 5 kommst. Und wenn du in Jahr 5 noch keine Injury gehabt hast und nicht mal ein Jahr, wo es irgendwie bis nach unten geht, dann congrats. Dann hast du eine Chance auf so eine Christian McCaffrey-Situation. Genau. Aber selbst da, wenn du dann 5 Jahre abgeliefert hast, sagen die Leute dann, ja, kann er auch noch ein 6., 7., 8. Jahr abliefern.
Absolut. Das ist das Ding. Da ist so viel einfach so, hey, da ist so viel Verschleiß, so viel Kontakt. Oftmals, ich hab da Statements gesehen von GMs, NFL-GMs, anonyme, dass die deren Strategie ist, wir grinden den für 5 Jahre durch, also First-Round-Pick plus dieses extra Jahr. Und dann draften wir 9, lassen wir ihn gehen in Free Agency und draften 9, weil der eben diese Meilen, die du auf deinen Körper packst als Running Back, ist halt echt hart und da wollen die einfach nicht zahlen.
Ja, Mann, also wir haben einige Running Backs gesagt, dass sie darum gerne Special Teams spielen, weil es dann fast besser ist, wenn du dir die Rolle als Special Teams Running Back quote unquote erkämpfst. Das heißt, du bist der Flex-Running Back, der vielleicht ein bisschen Third Down macht und aber hauptsächlich auf Special Teams gezeigt wird, weil du da eine viel geringere Injury-Risk hast pro Snap und sozusagen deine Bezahlung eigentlich pro Snap, den du spielst, also wie viel Meilen du auf deinen Körper machst, am höchsten ist, wenn du einfach Special Teams zockst.
Ja, ein guter Kollege von mir, Jet McKinnon von den Chiefs. Der Junge ist jetzt seit 10 Jahren in der Liga und das ist genau, was er macht. Du musst, und reden wir natürlich auch in der heutigen Folge noch ausführlicher drüber. Du musst halt einen Weg finden. Weißt du, keep
Find
die Meilen von dir runter und dann Special Teams, wie kannst du dich diversifieren, dass du immer noch wichtig bleibst für dein Team? Also, that's the way to go.
Also so viel mal zur Langlebigkeit pro Position in der NFL. Die, glaube ich, bekanntesten Beispiele, die auch mich echt überrascht haben, ja. Wenn es um Longevity geht, die meisten oder die längsten Karrieren sind alle die, glaube ich, Top 5 oder sowas in der NFL sind alle Specialists. Also Punter, Kicker, da sind auch Legenden dabei. Ich habe die jetzt aber mal ein bisschen ausgeklammert, weil ich finde, dass der ihr Game ein bisschen anderes ist. Ja.
Klar.
Bei denen ist die Longevity, glaube ich, noch mehr körperlich auf einer Seite, aber auch mental und einfach wie lange du konstant bleiben kannst in dem, was du tust, ähnlich wie ein Golfer, ja, der über Jahre lang dieselbe Leistung abliefert. Aber was ich krass fand, Tom Brady, 22 Jahre, retired mit 45. Und was mich noch mehr geschockt hat, muss ich dir ehrlich sagen, ich bin 1994 geboren, hatte ich nicht auf dem Schirm, okay? Jerry Rice, gedraftet 1985, retired 2005, 20 Jahre als Wide Receiver in der NFL durchgezogen.
Also hat er auch noch gespielt in der letzten Saison? Also er hat in seiner 20. Saison noch gespielt?
Ich glaube ja. Also da gab es eine Saison mit Asterix. Ich glaube 2005 war er da nur noch halt im Camp und so weiter dabei. Aber 2004 hat er auf jeden Fall noch gespielt.
Krass, ja, kein Wunder, dass er die ganzen Receiving Records und alles hat, Alter. Das ist so.
Drei verschiedene Jahrzehnte, Mann. 85, 80er Jahre Football, den ganzen Football der 90er Jahre mitgemacht. AstroTurf, Steroids. Wir haben in der einen Folge drüber geredet, wie anders der Football war. Und dann noch die Early 2000er Jahre. Ray Lewis, Terrell Suggs, weißt du, ich meine, die ganzen richtig harten. Ed Reed, ja.
Digga. Ich meine, der ist der Goat für Reason, ey.
Respekt, ja. Also das sind ein paar Beispiele, die ich gefunden habe für Longevity in der NFL, wenn wir darüber reden, wer wirklich am Mount Rushmore ist, ja.
Es gibt auch nicht viele Karrieren, die über 20 Jahre gingen, ne?
Nein, nicht
du
viele.
Du hast die beiden Jungs hier, gibt es da noch eine andere Skill-Position außerhalb von Special Teams, die dir jetzt so einfallen würde?
Nein, also ich glaube nicht außerhalb von Skill-Positionen. Also was ich
wahrscheinlich 20 an 20 Jahren.
Tony Gonzalez, 17 Seasons. Ray Lewis, 17 Seasons. Aber ich glaube, mehr kommt da an Skill. Also an die 20 kommt da, glaube ich, niemand ran.
Ich glaube auch nicht. Krass.
Krass. Wo wir jetzt gerade mal von den Legends, mit den Legends angefangen haben. Definition von Longevity in der NFL. Was macht eine lange Karriere in der NFL für dich aus? Würdest du sagen, das ist die Anzahl an Jahren einfach in der Liga, wie alt du warst, wenn du das Ganze gemacht hast, oder wie viele Games du, also in wie vielen Spielen du wirklich gespielt hast?
Das ist eine sehr gute Frage. Ganz ehrlich, ich denke, es ist eine Kombination aus den drei. Weil du kannst nicht sagen, ja, hey, ich bin 40 Jahre alt und ich spiele noch in der NBA, in der NFL, aber ich habe erst mit 30 hier angefangen zu spielen, weißt du? Und natürlich, wie viele Games warst du aktiv? Wie viele Meilen hast du auf dem Körper? Und dann am Endeffekt, okay, wie alt bist du und wie viele Saisons hast du gespielt? So, ich denke, das ist eine Kombination aus allen drei. Und wie du schon angesprochen hast, Tom Brady ist so, das ist einfach der Maßstab an Longevity. Das ist so die Definition. Er hat mit über 40 Jahren noch gespielt, performt. Er hat performt in dem Alter auch noch. Das ist ja auch ein riesen Punkt, was Longevity angeht. Kannst du in dem Alter noch performen oder bist du nur noch so als Moral, Team-Captain vielleicht, so ein bisschen nur so das Aushängeschild? Nein, du musst immer noch performen und dann, ja, natürlich das Alter kommt oben drauf. Aber ja, wie siehst du das?
Also ich finde tatsächlich, dass es auch eine Kombination ist, aber mein schwerstes Gewicht wäre wirklich, wenn wir einfach die Credited Seasons oder vielleicht noch ein anderes Maßstab, einfach die Jahre in der Liga wirklich zählen. Also die Jahre, die du bei Mannschaften unter Vertrag warst, finde ich da eigentlich am ausschlaggebendsten. Weil
okay,
alles andere ist ja ein bisschen gemessen dadurch. Ja, deine Performance hat ja einen Ausschlag darauf, wie viel Mal du unter Vertrag genommen wirst. Das heißt, ich finde den Credited Season Maßstab gar nicht so krass, gar nicht so schlecht. Das Einzige, was da halt nicht mitgezählt wird, sind so deine Practice-Squad-Jahre. Und auch wenn dein Practice-Squad-Jahr vielleicht halt dir persönlich nicht so viel Money einbringt, du das ja trotzdem Meilen auf deinen Körper bringen. Ja, das gibt dir ja trotzdem den ganzen Mental Grind und Physical Grind von so einer NFL-Season. Das heißt, ich würde sagen, tatsächlich einfach die Jahre, die du in dem Business aktiv sein kannst.
Lass mir dir ein Beispiel dazu geben, okay? Und war ein Teammate von uns beiden, Brian Hoyer. Brian Hoyer ist hier, was? Er hat bestimmt 15 Jahre schon 15 auf Buckel. Aber schau, wie wenig er gespielt hat. Natürlich beweist er sich immer wieder in der Preseason und hier und da mal Flashes und bleibt dadurch im active Roster und bleibt dadurch ein Backup Quarterback in der NFL. Ja, es ist Longevity, aber es ist, kann man es wirklich zählen, wenn du nicht wirklich spielst? Du weißt, die Role vom Backup Quarterback, du machst nicht viel.
Ich fühle dich. Ich sehe, wohin du gehst, aber ich sage dazu das. Wie viel schwerer wird es für dich, zu Meetings zu gehen, umso länger du in dieser Liga bist?
Oh ja. Keine Frage. Ganz ehrlich, aber hey, jetzt auch, das ist kein Diss gegen Heu, weil er ist ein krasser Typ, er ist ein korrekter und alles, aber...
Auch Deutscher, by the way. Salut.
Deutsch geboren?
Nicht in Deutschland geboren, aber er hat einen deutschen Pass. Kinder haben einen deutschen Pass, weil sein Dad ist Deutscher.
Ach krass, nee,
wusste ich nicht. Ja, er hat seine deutsche Staatsbürgerschaft gemacht, hat Trikots zu Hause, überlegt, nach Deutschland auszuwandern.
Ach, heftig, okay. Ja, schon, Mann. Jetzt sind Bonuspunkte. Willkommen. Aber klar, Longevity, absolut. Er hat diesen Stamp bekommen, er ist in der Liga 15 plus Jahre, Riesenrespekt. Es ist nur nicht derselbe Respekt wie ein 15-Jahres-Starter.
Oder wo ziehen wir die Linie? Also 15 Jahre Backup-Quarterback versus, sagen wir...
10 Jahre.
10 Jahre? 10 Jahre aktiv?
Jede andere Position. Finde ich mehr beeindruckend.
Ja, okay, gehe ich mit. Kann ich verstehen. 10 Jahre, 10 Jahre Starting Safety.
Alter, was das zu deinem Körper macht? Weil dann deine Routine ist ja komplett anders. Weil du musst ja, du bist so auf so einer physikalen Position oder physischen Position, dass du so viel mehr machen musst, um dich jeden Sonntag ready zu bekommen, weißt du? Backup Quarterback, ich nehme nichts weg, aber was du machst, du natürlich Meetings und alles, du musst das Playbook in- und auswendig kennen, du nimmst die Scout-Team-Raps normalerweise im Training, aber dann war es das auch. Natürlich musst du dich um deinen Körper kümmern, aber du hast nicht diese physischen Anforderungen, die eine andere Position hat am Football.
Ja, auch, dass du diese physische Seite jedes Jahr neu zeigen muss und beweisen muss im Trainingslager. Das ist ja meistens, ist ja nicht nur so, dass diese ganzen Veterans einfach durchgewunken werden, sondern wird ja dann schon geschaut, klar. Okay, hat er es noch, kann er es noch, klar. Hat er noch diese Aggression und das wieder jedes Jahr zu Beweis zu stellen, ist, glaube ich, auch
das
ein
ist
Teil.
Wahrscheinlich nicht einfach, weil du musst überlegen, auch von dem, das ist ein interessanter Punkt, weil du spielst eben für so lange nicht, du spielst während der Saison, du hast Practice, du hast nicht wirklich Live-Raps, vielleicht mal bei einem Blowout, Loss oder Gewinn, darfst du mal zum Schluss ein bisschen spielen. Aber du darfst sozusagen nicht spielen bis zur nächsten Saison Preseason. Du hast also wenig Practice im Sinne. Und dann dich jedes Jahr wieder neu zu beweisen, ist auch nicht einfach.
Ja, also bleiben wir dabei, 15 Jahre Backup Quarterback sind ungefähr 9 Jahre Defensive Starter. Dann eine andere Seite, also Langlebigkeit in einem Kontaktsport. Wie fühlt sich das an? Also ich meine, du hattest ja auf jeden Fall eine sehr lange Karriere, glaube ich auch eine der längsten, was die ganzen deutschen Jungs in der NFL angeht. Wie spürst du die Summe von deinen Games, die Summe von deinen Injuries?
Ich spüre sie jetzt. ich meine, der Key ist halt, dich auf jeden Sonntag irgendwie ready zu bekommen. Ne? Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, eine Routine zu haben. Und die Routine kann sein von, was mache ich, um mich mental aufs Spiel vorzubereiten und wie kriege ich meinen Körper ready. Bei mir hat es ausgesehen, ich habe mehrere Massagen pro Woche bekommen, ich habe mehrere Stretching-Sessions, ich habe abends zu Hause mich ausgerollt, gestretched. Ich habe einmal die Woche hatte ich Akupunktur. Also du musst halt für dich finden, so okay, was hilft meinem Körper wieder auf dieses optimale Level zu kommen jeden Sonntag, ne? Und das ist natürlich individuell für jeden, der muss da jeden entscheiden, so was funktioniert für dich, aber so hat es für mich funktioniert. Und umso, ich habe mit Leuten gespielt, die waren 10, 12, 15 plus Jahre drin, und umso älter und umso länger du in der Liga bist, umso intensiver muss diese Prehab und alles, was du machst, um ready zu werden, sein.
Hast du irgendwelche Jungs erlebt, bei denen das Ganze genau in die andere Richtung ging?
Die zu viel gemacht haben?
Nein, die...
Die gar nichts gemacht haben.
Die immer weniger gemacht haben, aber trotzdem performen konnten. Weil ich fand, das war, was immer mein deutsches Gehirn wirklich verwirrt hat. Ja, also ich habe von Jahr zu Jahr bis jetzt versucht, das Ganze besser zu machen, smarter zu machen, mehr zu machen. Auf der viel hilft viel Version, ja, wird dann langsam aber sicher so, das Richtige hilft viel. Also als Rookie bist du ja umso mehr liften, umso mehr Reha, umso besser. Du realisierst dann recht schnell, hey, du musst auch ein bisschen Load Management betreiben. Aber ich habe halt auch einige Jungs erlebt, die faktisch gar nichts gemacht haben oder sehr, sehr wenig. Oder halt trotzdem 10, 11, 12 Jahre Karriere rausgehaut haben und du nicht gemerkt hast, dass es irgendwo nach unten ging für die.
Ja, bei mir genauso. Ich habe junge Jungs erlebt. Riesentalente, Mann. Riesentalente, die ersten paar Jahre in der Liga erstens mal nichts gemacht haben, aber auch zweitens gepartied ohne Ende, sind an einem Freitag oder Samstagmorgen Walkthrough direkt vom Club mit den Klamotten vom Club in die Facility reingekommen, also so richtig, so All-Nighters gemacht, aber dann am Sonntag trotzdem geballt, so weißt du, und durchgedreht. Aber ich kenne auch einen guten Kollegen von mir, auch ein ehemaliger Teamkollege, der macht nichts, zero. Seine Offseason ist chillen, Kinders abhängen, dann klar macht er seine OTAs mit und so die ganzen Workouts, die required sind. Kümmert sich auch nicht wirklich großartig um seinen Körper. Hier und da mal, wenn es weh tut, ein bisschen Training Room. Alter, aber bald, jede Woche. Weißt du, das sind einfach solche Freaks of Nature, was ich wünschte, ich wäre. Aber nee, bei mir wäre das nicht so gegangen.
Ja, das ist doch die perfekte Überleitung. So, was sind die Faktoren, die in Longevity mit reinspielen? Also ja, ich habe hier verschiedene Dinge mal rausgeholt, verschiedene Kategorien, die wir durchgehen können. Du hast natürlich körperliche Fitness, Conditioning, Verletzungsmanagement, Rehab, Ernährung, Diät, mental, emotionale Dinge, Lifestyle, on the field, off the field, wie du gerade angesprochen hast, die verschiedenen Sachen. Aber wenn wir mal nur bei der körperlichen Fitness und Conditioning bleiben, was war so dein Approach zum Off-Season versus In-Season Training und wie du da die Balance gehalten hast, um fit zu bleiben?
Ja, also ich habe Off-Season meistens genutzt, um so ein bisschen so zurückblicken, so okay, was hat mich während der Saison ein bisschen gestört, wo hat es irgendwann angefangen ein bisschen weh zu tun, hatte ich Rücken, ich habe oft mal Knieprobleme gehabt und dann so okay, jetzt in die Off-Season will ich diese Dinge attackieren, also fokussieren auf Rücken, Rehab, mehr Plyometrics, mehr so Banded Knee Workouts, also einfach um einfach alles ein bisschen mehr zu stabilisieren. Und dann in der Saison sah das meistens so aus, dass du halt einfach maintainen willst. Du gehst sicher, dass du trotzdem noch stark genug bist, um diesen körperlichen Anstrengungen jeden Sonntag irgendwie, dass du das halt einfach beibehalten kannst. Und dann machst du halt dann Lift und so. Du liftest nicht mehr wirklich heavy, aber du liftest halt einfach um, was du hast, was du dir über die Offseason angearbeitet hast, dass du das einfach beibehältst und da einfach, ja, du maintainst. Wie sah das bei dir aus?
Also Offseason ähnlich. Ich habe angefangen im System, da war sowieso, es war einfach so mit der großen Schere wurde da geschnitten. So. Das heißt, in der Offseason, da war nicht viel mit Correctives oder sowas, sondern wir haben geballert, Digga, Weights und Sled Sprints und einfach drauf, damit du einfach stärker bist. Also da war die Philosophy einfach, dass wenn wir deine ganzen Beine, dein ganzes System stärker machen, also mehr Power entwickeln, hast du später auch weniger Probleme mit Injuries. Das Einzige, was da dann ein bisschen ein Thema wird, ist halt der Verschleiß, also den Wear and Tear, den du halt auf deine Knochen, auf deine Joints machst, wenn du so viel Heavy Lifters. Was aber ein bisschen eine Balance ist. Ich sag dir ehrlich, also viele Leute kamen damit gar nicht klar. Wenn du es aber hinkriegst, deinen Körper sozusagen gesund zu halten, während du so heavy trainierst, hast du dann später schon ein bisschen Vorsprung. Also ich habe schon gemerkt in den Jahren, dass ich dann auch später in der Saison meine Beine trotzdem stark waren. Ich hatte nie irgendwie groß Knieprobleme oder Hamstringprobleme. Also keine Non-Contact-Injuries. Ja. Was ich gut fand.
War da der Hauptgrund eher so, okay, nicht Longevity, dass du durch die Saison hindurchkommst? Oder, weil wenn du sehr viel liftest, ist es ja nicht wirklich functional für Football oftmals.
Ich glaube, die Idee war zweierlei. Ich glaube, zum einen war das Programm so hart, dass es viele Leute aussortiert hat. Das heißt, wenn du irgendwelche Probleme, kleine Problemchen hattest und jemand bist, der sich nicht um die Probleme selber kümmert, außerhalb der Zeit, die du mit der Mannschaft verbringst, dann hast du dich sozusagen mit einer Verletzung aussortiert. Und dann war aber auch ganz klar die Devise, Digga, wenn du eine Soft-Tissue-Injury hast, die nicht durch Kontakt entsteht, dann war das deine Schuld. Dann lag es daran, dass du nicht stark genug bist oder nicht hydrated genug bist oder irgendwas halt falsch gemacht hast. Und da musst du die Verantwortung sozusagen dafür übernehmen. Und in der In-Season ähnlich wurde viel darauf geachtet, dass du die Stärke hältst. Ich habe dieses Mindset auch gemacht. Ich bin immer von Natur aus so ein bisschen so ein Meathead gewesen. Das heißt, so schwer liften während der Season. Ich kann mich diese Covid-Saison die Playoff-Woche 4,55 gesquattet noch am Dienstag, glaube ich.
Nein, das habe ich im College gemacht, Alter. Das hat mein Knie zerstört, Alter. Ich weiß noch, Alter. Wir haben samstags mit College gespielt und dann, ich glaube, wir hatten Sonntag oder montags Lift. Ich glaube, sonntags. Digga, ich hatte ein paar Mal, hatte ich über 500 Pfund auf dem Rücken, Alter.
Ja, also.
Das macht nichts für dich, Mann. Du kannst mir
big,
erzählen,
big Picture, Alter. Big Picture muss ich auch eingestehen. So, da ist schon irgendwo der Balance. Ja, man kann auch mal schwer liften während der Season, aber es muss jetzt vielleicht nicht absolut jede Woche sein. Ja. Weil ich mag das schon, wenn ich noch so merke, dass ich diese Power habe spät im Jahr.
Ja, absolut. Aber
es ist eine Balance.
Von deinen ehemaligen Teamkollegen, Alter, Mr. Tom Brady. Hast du da ein bisschen seine Methode, die TB12-Method, Alter, ist natürlich berühmt. Hast du ein bisschen so seine Routine ein bisschen miterlebt? Kannst du dazu ein bisschen reden?
Gerne. Also ich war ja für sein letztes Jahr in New England da, wo, glaube ich, es schon so ein bisschen war, dass so die Koffer waren schon so ein bisschen gepackt. Ja, also ich glaube, er wollte schon noch da bleiben, aber es waren halt eben, die hatten diesen ganzen Erfolg, aber durch diesen ganzen Erfolg war da anscheinend auch trotzdem viel am Brodeln behind the scenes. Und das heißt, ganz in meinem...
Kannst du dazu kurz sprechen? Hat man das mitbekommen?
So ich nicht, Digga. Ich war Rookie. Ich war in dem Playbook, Digga. Ich war lost in diesem Tunnel, Mann. Es war jeden Tag nur Augen auf zur Facility, torkeln irgendwie 5 Uhr morgens da rein und dann nachmittags wieder raus, ja. Aber jetzt so im Nachhinein, was man eben hört aus Gesprächen und sowas mit anderen Jungs, kriegst du halt ein paar Stories mit. Das ist ganz komisch, Mann. Du bist halt ein Rookie, du bist in diesem Gebäude, in demselben Gebäude wie diese anderen Leute und dann 2 Jahre später erfährst du Sachen, die da abliefern, wo du als Rookie halt überhaupt keinen Kopf dafür hattest. Nee, Mann, aber Tom war halt auf jeden Fall jemand, du hast bei ihm gesehen, die Disziplin war anders. Ja? Die Disziplin für seine Routine, wann er im Gebäude ist, wann er geht, das ganze extra Treatment, hat er einen extra Trainer gehabt, Alex Guerrero, der da immer im Gebäude war dann und ihn behandelt hat. Er hatte seine eigenen Snacks, der saß in Meetings dann immer mit so einem Wrap, wo irgendwie nur bestimmte Zutaten drin waren. Er hat ja auch eine ganze Methode und eine ganze Firma darum aufgebaut, TB12, was eine ganz andere Methode an Training ist. Und Soft Tissue und Treatment und Reha und Ernährung, dass eben alles nur darauf aufgelegt ist, Longevity zu erhalten.
Ja, und ich meine, er hat, wie gesagt, 22 Saisons gespielt. Er hat in seiner Karriere nur eine Saison verpasst. Er wurde 2011 oder 2009, eine von den beiden, hat sie sich im ersten Spiel das Kreuzband gerissen. Aber bis auf die Saison hat er 21 Jahre so gut wie jedes Spiel gestartet. Reden wir von Meilen auf deinem Körper, Mann. Absolut
sicher. Ja, Mann. Und ja, also das war für mich immer so der Goldstandard. Bei ihm, also seinem Goldstandard, muss ich aber ehrlich sagen, da hast du an in der Rolle, die ich in dem Team hatte, dann weniger mitbekommen. Also mir wurde auch gesagt, so früher war er mehr im Gebäude, hat dann mehr im Gebäude gemacht. Digga, bei Jahr 19 oder sowas, wo ich da mit ihm war, da ist er dann schon auch recht schnell gefatzt und hat halt seine ganzen Sachen extern gemacht. Ja. Die Leute, die ich im Gebäude wirklich erlebt habe, Matthew Slater, langjähriger Special Teamer Gunner für die Patriots. Special Teamer hat das Ganze, glaube ich, auch, ich will 15 oder 18 Jahre sagen. Aber auf jeden Fall auch sehr, sehr lange. Aber Slater war jemand, der eben seine ganzen Sachen im Gebäude gemacht hat. Das heißt, er hat praktisch nur die Ressourcen genutzt, die im Gebäude für uns andere Spieler auch zur Verfügung standen. Die Trainer, die Strength Coaches, die Massagen, die Modalities, die verschiedenen Maschinen, Cold Tubs, Hot Tubs, Float Tanks, Sauna. Und
16
hat,
Saisons, by the way.
16 Saisons. Und hat diese Ressourcen aber bis zum Maximum ausgenutzt und war deswegen so ein bisschen wie der goldene Maßstab oder der Leuchtturm, an dem sich alle anderen orientiert haben. Also ich habe von ihm angefangen, mir das Yoga zu kopieren und in meine Routine mit einzubauen, wie er sich vorbereitet hat, wie er sich ernährt hat. Er hat seine Ernährung mit den Nutrition Staff da von der Mannschaft gemacht. Das heißt, dann hast du gesagt, oh, hey, lass mal schauen, was für Vitamine Slater nimmt. Slater nimmt das und das. Boom, okay, nehme ich auch. Slater isst das und das. Okay, boom, esse ich auch. Das heißt, er war so ein bisschen der Goldstandard in der Kabine, nach dem sich Leute orientieren konnten.
Das ist auch ein interessanter Punkt, weil Slater ist halt einer, der nicht viel gespielt hat. Er ist Special Teams, wirklich, man muss es sagen, einer der greatest of all time. 16 Saisons. Ich weiß nicht, wie viele First-Team-All-Pros und wie viele Pro-Bowls er gemacht hat, unzählige. Aber du musst sagen, er hat 20 Spielzüge pro Spiel gespielt. Das ist, was ein Co-Special-Teamer im Durchschnitt macht. Und dann trotzdem so eine Disziplin zu haben. Und das spricht ein bisschen zu dem Punkt, was wir vorhin hatten, weil ich gesagt habe, das ist eine Kombination aus den Dingen. Weil er hat nicht wirklich die Meilen auf seinem Körper, aber er hat das Alter und er hat die Games, die er gespielt hat. Aber weniger...
Ja, die Erfahrung, also ein Großteil seiner Rolle ist halt, er ist Gunner gewesen und Kickoff Coverage und die ganzen anderen Special Teams Units, aber wirklich Gunner war, glaube ich, einfach das Hauptmeisterstück, was er jeden Sonntag aufs Feld gebracht hat, weil 100%. Es war tatsächlich so, dass haben einfach den Ball gepuntet zu seiner Seite und es war jedes Mal ein Fair Catch. Ja. Es war ein Fair Catch, weil er, egal ob er gedoppelt ist oder gesingelt ist, er die Jungs schlägt und dann mit 5 Meter Abstand direkt vor dem Returner steht.
Glaub mir, Alter, ich habe viel Research, ich habe viel Tape geguckt. Und was auch wahrscheinlich echt so ein Punkt ist, den vielleicht gar nicht viele Leute drüber nachdenken, in dem Alter, er war Mitte 30 und als Gunner, als Kickoff, jedes Special Team ist sozusagen ein Full Sprint. Du sprintest von 0 auf 100. Und in dem Alter, nach so vielen Jahren, sicher zu gehen, dass du nicht irgendwelche Soft Tissue Issues hast, also so Hamstring Pulls oder Quad Pulls, was du da für Arbeit reinstecken musst, dass deine Tissue soft bleibt und halt gesund bleibt, Riesenrespekt. Und das ist was, ich habe mir den Quad gepolt, ich habe mir den Hamstring gepolt, ich habe mir den Calf gepolt. Und ich habe alles versucht. Und ich habe nur 7 Jahre gespielt. Und dann denkt man an 16 Jahre. Und hat es in seinem 16. Jahr immer noch gemacht als Gunner, da Fullspeed runter.
Immer noch gemacht, Mann. Und das ist eben immer das Ding. Also du hast halt, du konntest halt immer, du hast mal eine harte Woche, du hast dich ein bisschen schwer gefühlt oder sowas. Dann guckst du da rüber und dann ist Matthew Slater, keine Ahnung, glaube ich 4 Kinder oder sowas, und ist aber trotzdem noch im Gebäude, macht seine Arbeit, geht nicht vor 18, 19 Uhr oder sowas, weil er eben noch eine Runde Reha macht und dann noch eine Runde ein bisschen an ein paar Muskeln arbeitet mit den Strength Coaches. Hier, hey, mir ist aufgefallen, mein rechter Glut feiert nicht genau, gib mir noch mal ein paar Übungen da dafür. Weißt du, ich meine, dieses Day-to-Day, dieser Daily Grind war eben ein anderer. Und
unglaublich.
Also deswegen auch so ein respektierter Spieler gewesen.
Riesen, also er ist ja auch, also ich kenne ihn natürlich nicht persönlich, nur gegen ihn mal gespielt. Aber jeder, der so in Kontakt mit ihm gekommen ist, sagt, er ist ein Pro. Also der ultimative er macht genau das, was von ihm erwartet wird. Er respektiert jeden. Er ist so ein Locker-Room-Guy, ne?
Auf jeden Fall. Also er hat immer die Ansprachen gegeben, vor dem Game, nach dem Spiel. Win or loss hat sich dahingestellt, vor alle aufgerufen. Ja. Und sein Wort war War wie gesetzt sozusagen.
Ich bin gerade auf seiner Wikipedia-Seite. 38 ist er. Und wird jetzt im September 39. Also er hat letztes Jahr mit 37, 38 Jahren ist er da noch Full Speed runtergerannt und hat Tackles gemacht übers Feld.
Mann, Digga. Und da muss ja auch, musst du auch überlegen, Digga. Wenn du bist als Gunner, dann spielst du ja auch meistens immer noch gegen die jüngsten Spieler von der anderen Mannschaft. Weil es sind ja meistens die Young Guns, die im Special Teams unterwegs sind. Die sind
wahrscheinlich 15 Jahre jünger wie du, so weißt du. Und du führst sie vor,
Crazy. Ah, ja, aber das führt uns doch hier ins nächste. Andere Leute, die mir bei Longevity in den Kopf gekommen sind, Aaron Rodgers, auch natürlich jemand, der eine andere Art von Longevity repräsentiert, auch Quarterback ist, sicher auch viel macht, aber halt andere Sachen. Ja? Also er ist jetzt nicht bekannt dafür, dass er extrem gut ist, sondern er ist bekannt dafür, dass er, keine Ahnung, vor der Season in der Woche in der Dunkelheit meditiert und irgendwie Ayahuasca smoked. Aber es scheint für ihn zu funktionieren, ja.
Ein paar Mushrooms vorm Spiel. Da spürst du nichts.
Läuft, Digga, ne? Da läuft das Ding. Und der nächste Name, der mir in den Kopf kam, du hast angesprochen bei den Running Backs, Christian McCaffrey. Auch jemand, der natürlich auf einer Hochverschleißposition spielt, aber eben hier Jahr für Jahr jetzt schon abgeliefert hat. Und bei was ihn, glaube ich, von den anderen Leuten absetzt, ist eben Verletzungsmanagement und Rehab, was der nächste Punkt wäre. Wie du mit Verletzungen umgehst, davon zurückkommst und trotzdem performst oder deine alten Performances sogar nochmal verbesserst, ist, glaube ich, auch nochmal ein großer Key für Longevity in der Liga.
Hundertprozentig, Mann. Das ist, wie du sagst, ich glaube, das ist ein großer Unterschied zwischen vielen Leuten, wie die eben zurückkommen, wie die ihre Rehab attackieren. Du hast normalerweise ein Standardprotokoll, so, hey, okay, ich habe die und die Verletzung und dann bin ich im Training Room jeden Tag und so wird diese Verletzung behandelt, ne? Und dann kommt es eben, wenn du diese Next-Level-Spieler siehst, dann ist das, was du in dem Training Room machst, das ist die Basics, das ist der Anfang. Was machst du außerhalb, weißt du, in der Facility? Was hast du zu Hause noch, Special Massage Therapist? Oftmals, ich habe Jungs gesehen, die dann einen Flieger rüber nach Panama nehmen, hauen sich Ding rein, Stem Cells, alle möglichen Treatments. Und da, ich habe einen sehr guten Freund von mir, Fred Warner, ist auch auf so einem Trip, wo er macht alles. Alles, was du dir denken kannst, er macht es. Er ist so auf dem Weg, so Pro, Elite, Mindset, Körper, Functionality, alles. Er macht einen krassen Job und das macht er, seitdem er Rookie ist, weißt du, er ist Bobby Wagner ist ein riesen Vorbild von ihm und hat sich da viel abgeguckt, aber ja, ich denke, was die Rehab angeht, es ist, was du oben drauf machst und was dein Mindset ist, wie du das Ding attackierst, was dich abhebt und einen Special Player macht.
Ja, weil Verletzungen werden kommen, du wirst Verletzungen haben. Ich finde, dass da noch ein bisschen das Ding ist, ist zum einen auch, in welcher Ära du spielst. Weil die Sportmedizin, die Sport Science, die macht jedes Jahr, kommen da neue Sachen dazu. Allein von Beginning von meiner Karriere zu, wo ich jetzt bin, Anfang von deiner Karriere zu deiner letzten Season, die Protokolle verändern sich jedes Jahr, was empfohlen wird, verändert sich jedes Jahr. Als ich am College war, hieß es noch, Digga, sofort nach jedem Lift, wenn irgendwie ein Muskel wehtut oder sowas, direkt in die Cold Tub rein, direkt in die Ice Tub. Wo jetzt die Leute sagen, hey, nach einem Lift willst du auf keinen Fall in die Cold Tub, weil dann tust du die ganze Durchblutung unterbinden, die dir dann dein Muskelwachstum gibt. Ja. Das heißt, so die Sachen verändern sich jedes Jahr. Wie wild du das treiben kannst mit der Reha, hängt aber auch ein bisschen ab davon, wo du bist in deiner Karriere. Also 100%. Jemand wie dein Guy hat halt das krasseste Netzwerk. Er ist der Star-Linebacker von der Mannschaft, hat die Ressourcen, um nach Panama zu fliegen, da die besten Doktoren ranzuholen. Ja. McCaffrey ist, glaube ich, auch nach Deutschland gegangen, hat sich da von diesem Stem-Cell-Guru-Guy behandeln lassen. Mhm. Das sind eben Sachen, die ist ein bisschen so ein beidseitiges Schwert. Ja? Also wenn du jetzt einfach nur ein Roleplayer bist, Teams-Guy, dann hast du vielleicht gar nicht die Ressourcen oder das Netzwerk, um an diese Elite-Treatments ranzukommen. Absolut. Aber da ist auch noch mal ein bisschen was dir vielleicht noch 1-2 Jahre oder sowas extra an Longevity geben kann, wenn du an die richtigen Ressourcen rankommst.
Absolut. Ich meine, du musst überlegen, klar, es ist ein Rieseninvestment, aber es ist ein Investment in dich selber. Und wenn du im Endeffekt ein paar Jahre hinten dran hängen kannst, dann ist es auf jeden Fall ein sehr gutes Investment. Aber einfach mal zurück zu Fred und da kurz noch ein bisschen im Detail einzugehen. Was er zum Beispiel in seinem Haus hat, ist so, du kennst diese, wie heißen diese, diese Freeze-Kabinen, wie heißen die denn?
Freeze-Kabinen, wo du so reinsteckst.
Minus 200
so,
Grad, ja, du stehst da drin und das ist, wie
heißen die denn? Cryo-Maschine
zu Hause. Der meint, jeden Morgen geht dann seine Cryo-Maschine rein, dann macht er, dann geht er in seine Infrared-Sauna und dann macht er, wie heißt das Ding jetzt? Und dann geht er in so eine Oxygen-Chamber und das macht er nur, bevor er überhaupt zum Practice kommt, bevor sein Tag, so fängt sein Tag erst an.
Ja, so fängst du deinen Tag halt anders an. So fängt dein Tag dann anders an, als wenn du einfach aus deinem Bett rollst oder sowas, deinen Rücken zweimal nach links und rechts knackst und dann zur Facility fährst.
Genau.
Sag ich dir, bis auf den Oxygen-Tank ist es auch alles gar nicht so teuer. Klar, die Cryo-Maschine ist natürlich sehr teuer, aber du kannst ein Cold-Tub-Setup zu Hause für recht weniges Geld machen. Ja, du kannst ein Sauna-Setup, glaube ich, zu Hause auch für recht wenig Geld haben. Mhm. Aber du brauchst ein Crib, du brauchst ein Haus 100 Pro. Dafür. Also im Apartment ist das Ganze schwer.
Ja, ich will es jetzt nicht sagen, aber sage ich jetzt. Ich habe auch eine Sauna hier, aber nur eine 2 Personen, Infrared. Es ist nicht so teuer. Aber es ist sehr
im großen Haus, Digga. Die Leute sagen immer, Björn hat Chalet, Digga. Mark hat Ranch.
Ich wünsche das. Aber nee, das ist was ich halt haben wollte, yeah, oder was sehr beneficial ist. Und es ist,
Digga, sobald ich ein Haus habe, hole ich mir sofort eine Sauna. Sauna, ja, und Cold Tub.
Genau.
Und dann machst das Einfachste, was du tun kannst, um die Inflammation in deinem Körper rauszubekommen.
Und dann contrastest du. Du gehst in den Cold Tub und dann gehst du in die Hitze, in den Cold Tub wieder hin und her und es geht so der Blood Flow going und es ist so, hilft einfach der Rehabilitation.
Rehabilitation,
there we go.
Also, Sports Science, wie du von Injuries zurückkommst, Riesending. Das nächste, Ernährung und Diät, so ein bisschen das Day-to-Day, die Day-to-Day-Disziplin, wie hast du die Nutrition-Leute in den Mannschaften erlebt, in denen du gespielt hast? Hast du dich beraten lassen? Hast du das Ganze selber gemacht? Wo hast du da deine Infos eigentlich herbekommen?
Ja, ich habe mich auf jeden Fall immer beraten lassen und ich denke, wir alle einfach nur dadurch, dass wir im College gespielt haben, du kennst einfach so ein bisschen die Basics sozusagen. Aber natürlich habe ich immer, versucht, so viel wie möglich dazu zu lernen. Muss aber ganz ehrlich sein, Diät war wahrscheinlich immer mein Ding, wo ich die größten Abstriche gemacht habe. Also ich habe mich schon gesund ernährt, aber hier und da mal, weißt du, Burger, Fries und dann hier ein paar, weißt du, so.
Bro, ich bin emotionaler Esser, Bro. Ich fühle dich komplett, Mann, Digga. Wenn es mir schlecht geht, brauche ich was gut schmeckt, genau, und was mein Herz auffüllt.
Genau so. Und ich hab auch einen krassen Sweet Tooth und ich weiß schon, also alles im Rahmen, aber ich habe mich nie an eine strenge Diät gehalten. Also ich war nie Kasim-Style, also mein Essen gewogen und ich darf so viel Gramm Proteine und so, sowas, das war nie ich.
Bro, ich habe eine lange Journey mit Nutrition hinter mir, Digga. Ich habe in Deutschland angefangen damals, als ich Trash war im Football, als ich Skinny DB war und wir haben da dann angefangen, Protein-Pulver zu kaufen, glaube ich, ESN Designer Whey war sogar mein erstes Whey-Powder, Kreatin reingehauen, bam, irgendwo im Internet was runtergeladen, oh okay, ey, der macht Olivenöl in seinen Shake, bam, auch Olivenöl in meinen Shake gemacht jetzt oder sowas, weißt du, ich meine so diese ganzen Geschichten und dann eben Stück für Stück mehr dazugelernt. Am College, muss ich sagen, war ich fast enttäuscht davon. Jetzt im Nachhinein bin ich enttäuscht, was uns da beigebracht wurde, weil wir waren eine SEC-Schule, wir hatten einen Full-Time-Nutritionist mit einem Haufen Assistenten, die haben uns auch gut versorgt in Masse, also du konntest unlimited, wirklich unbegrenzt Muscle-Milk-Shakes mitnehmen, Muscle-Milk-Pulver, Gatorade, Digga, alles.
Mein Kühlschrank zu Hause, mein College,
voll mit dem Zeug.
Im Lockerroom eingekauft und alles mit reingenommen.
Cherry, also wirklich, das sind ja diese kleinen, feinen Sachen, die eigentlich, die du am College viel kriegst. Du kriegst Kirschsaft. Wir hatten Hochzucker, wenig Zucker, Kirschsaft, rote Beete-Saft. Sachen, die im Laden sauteuer sind. Oh, als Hydration hatten wir eine Zeit lang Maple Water. Also so Wasser, was irgendwie Elektrolyte hat aus Ahornbäumen oder sowas. Ahorn, also nicht Ahornsirup, aber Ahornsaft.
Ja, ja.
Keine Ahnung, irgendwie sowas. Also Zeug, was im Laden pro Flasche $8 oder sowas kostet, konntest du dann mitnehmen, wie du willst. Aber was gefehlt hat, war wirklich die Beratung zu, hey, was mache ich, um wirklich an meine Ziele zu kommen. Ich fand, das war ein bisschen sehr, die wollten einfach Masse auf alle Jungs draufklatschen.
Ach, 100%.
Jeder, sobald du kommst, du hast ein Gewicht bekommen, Digga, okay, hier nimm 20 Pfund zu. Zack, boom.
Ja. Kennst du noch diese Hydration-Charts, wie hydrated du bist? Hattet ihr die? Die bei uns immer so, ja, das ist die Farbe deines Urins.
Oh ja, yeah, doch,
heißt,
ja, klar.
Du bist hydrated oder nicht hydrated. Ne? So, okay, wenn das die Farbe deines Urines, musst du so und so viele Flaschen Gatorade trinken, um.
Ja.
Alter, und dann sagen die, und dann ist da deine, so eine Scale, sagt, oder so eine Tabelle, die sagt, okay, bei 220 Pfund Körpergewicht musst du pro Tag 7 Gatorades trinken, um. Weißt du, wie viel Zucker?
Zucker, das Farbstoff, Digga, alles. So, das ist.
Weißt du, das ist ja nicht gesund für dich, aber es war einfach Masse drauf, Zucker, Kalorien, Carbs,
Digga, was
alles.
Was ich an blauem Farbstoff wahrscheinlich für immer in meinem Körper habe, weil ich so viel Gatorade Blue Glacier oder wie auch immer dieser Flavor heißt, Glacier getrunken habe, Digga.
Ihr müsst euch mal vorstellen, da sind 100 Leute im Team. Und jeder von denen trinkt bestimmt 5 Gatorades am Tag.
Ja, was,
Protein-Shakes ohne Ende. Was die da raushauen, ey.
Was da an Plastikmüll zusammenkommt. Oh, ohne gelben Sack. Oh,
das ist was, wo ich mich echt so als Deutscher dran gewöhnen musste, Mann. Alter, dieser Müllmann, der hier produziert wird.
Oh. Ja, also ich fand, die Nutrition am College wurde sehr so mit grober Hand gemacht. So, hey, wir wollen einfach, dass du Gewicht zunimmst oder sowas. Wir machen vielleicht am Anfang des Jahres einen Bodyweight-Check oder sowas, aber ansonsten nimm das Gewicht zu. Und dann auch sehr inkonsequent. So nach dem Spielen, hey, Jungs, hier, nehmt Papa John Pizza mit. Weißt du, ich meine, ja, Pepperoni-Pizzas, so viele wie ihr wollt. Keine Ahnung, weißt du? Und dann auf der anderen Seite wurde uns dann so Sachen gesagt wie, hey, trink keinen Kaffee, weil das dehydratet dich. Nehmt kein Kreatin, weil es dehydratet dich. Die zwei so legalen Substances, die deine Performance am meisten boosten können, wurden uns gesagt, sind am schädlichsten.
Ach, krass,
wo ich so im Nachhinein sage, Digga, was war da los? Aber generell ist es, glaube ich, dann im NFL-Level schon so, dass die Nutrition-Staffs da je nach Mannschaft recht gut ausgestattet sind und zumindest die Knowledge haben. Ja. Du musst es aber schon immer noch ein bisschen gegenchecken, finde ich, immer gegen so die Sachen, die du auf deinem Weg lernst und was du lernst, weil sich dann nur auf die Leute verlassen von der Mannschaft, finde ich immer ein bisschen, in allem, finde ich immer, eine zweite Meinung ist immer noch besser.
Hundertprozentig. Hast du ein paar Teammates, also außer jetzt Tom Brady, die da wirklich richtig tief in dieser Diät und richtig auch streng und also das Hardcore durchgezogen haben?
Also Matthew Slater war jemand, der sehr, sehr, sehr diszipliniert war. Also wir hatten freitags immer Fat Friday und ich glaube, war der Einzige, der am Fat Friday immer noch ein bisschen geschaut hat, dass es nicht ganz überhand nimmt. Ja, während wir uns irgendwie Shake Shack Burger und Fries reingeknallt haben, hat er immer noch ein bisschen darauf geachtet, dass das Ganze respektvoll bleibt. Hjalte Froholt ist ein dänischer Kollege, der ist sehr, sehr gut da dabei, man, der ist da ganz top da dabei. Während der Corona-Zeit haben wir alle zusammen die Vertical Diet gemacht, das ist so eine Powerlifting-Diät, wo du viel Fleisch isst, nur bestimmte Gemüse und sowas, alles, was sehr leicht verdaulich ist, also der ist da voll in der Materie drin. Und ich persönlich habe jetzt im Frühjahr mit Mac Hollins trainiert, der ist mehr auf der so Whole Foods Fleischdiät mäßig, also der
hast
ist...
Hast du da mal reingeguckt, diese Carnivore Diet?
Ja, habe ich reingeguckt, also es ist nicht, dass nur Fleisch ist, sondern es ist, dass du sozusagen das hochqualitativste Fleisch ist, das du finden kannst, Eier, Butter, solche Sachen. Genau. Und ansonsten eben nur Früchte, Tomaten, Gurken, ja, solche Geschichten. Aber eben alles ungekocht, unverarbeitet und sowas im rohen Zustand wie möglich. Ja, man ist viel dabei. Ich muss es gar immer sehr vorsichtig sein, wenn es um so Diät-Trends geht. Die Carnivore-Diet ist so ein bisschen so ein Diät-Trend. Davor gab es so Low-Carb, immer so ein Diät-Trend. Ja. Britney hat einen Master in Nutrition jetzt. Das heißt, wenn es um so Ernährung geht, wenn ich was höre, wenn ich was sehe auf TikTok, ich schicke es einfach zu ihr und dann sagt die mir die Science, ob das Ganze so hinhaut.
Ich habe mir ein paar Videos reingeguckt und jetzt alles, was auf meinen Discovery-Pages ist Carnivore Diet und die Benefits und wie krass das sein soll. Weißt du?
Ey, die Teller sehen schon nice aus. Wenn du so einen Teller hast und da sind so zwei Spiegeleier, so New York Strip Steak geschnitten, ein bisschen Mango, Blaubeeren und Kiwi und so, das kann ja nur gut sein, ne?
Aber ganz kurz, ja, ich wollte auch noch zu Diät, ne? Ein Teammate, den ich hatte, der da super extrem war. Also next level, Nick Bosa. Ich meine, jeder, der mal Nick Bosa gesehen hat, ist Vollmaschine. Alter, 0 Gramm Body Fat, einfach gebaut, Alter, unglaublich.
Griechischer Gott.
Unglaublich, ehrlich. Und er ist so einer, der isst, also ich habe ihn auch gefragt, so, nie ein Cheat Meal, Süßigkeiten, irgendwas, was nicht auf dem Plan steht, nie. Der meinte, er isst das einfach nicht. Er hat einen Chef zu Hause, also einen Koch zu Hause, der eben jedes
There you go.
Und
there
aber in der Facility kocht der. Weißt du, wir haben ja bei den Niners in der Facility auch Chefs, die da halt für uns immer das Meal kochen. Und die machen ihm auch immer noch ein Special Meal zusammen. Und er isst auch fast keine Carbs, also fast keine Kohlenhydrate. Und, Alter, irre, Mann. Also,
Digga, ich finde, du kannst jede Diät diszipliniert durchziehen, wenn du den richtigen Koch hast, Mann. Wenn du den richtigen Koch hast, der das so macht, auch, dass das Ganze schmeckt, auch, Digga, dann ist es kein Problem. Das ist das
Ding. Er meint, es schmeckt so geil. Und es ist so gesund, aber es schmeckt trotzdem unglaublich so, weißt du?
Ja, wenn du so jemanden hast, also wenn du die Ressourcen reinstecken kannst, Mann, wenn du die Connects hast, dann geht das. Und dann zahlt sich das Ganze aus, Mann. Max Crosby ist auch so jemand, Digga, der nie Cheat Meal, nie irgendwie einen Tag frei, Tag off oder sowas, sondern der wirklich das isst, was in seinem Plan drinsteht. Und das gibt dir dann eben einfach, es gibt dir doch nochmal ein bisschen
Edge, einen
Bonus.
Ja, hundertprozentig.
Ja. Longevity, komm, noch ein paar Kategorien haben wir hier. Mental, emotional, Digga, weil wie kannst du mit dem ganzen emotionalen Rollercoaster, dem mentalen Rollercoaster umgehen, Jahr für Jahr? Wie kannst du dich anpassen als alternder Spieler? Du hast ein bisschen angeschnitten vorhin, wenn sich deine Rolle verändert. Ja, du fängst vielleicht an als Starter als Starting Running Back, der Star, bam, bam, bam. Du alterst, du wächst auf einmal mehr in Richtung Third Down Back, Special Teams. Irgendwann bist du nur noch Special Teamer. Kannst du damit umgehen, wenn sich deine Rolle und deine Bedeutung für die Mannschaft verändert?
Ja, das ist eine krasse Frage, Mann. Ich denke, das spielt auf jeden Fall die mentale und emotionale Stärke von einem Spieler spielt damit rein. Du sprichst echt einen guten Punkt an mit, deine Rolle verändert sich. Wenn wir da ein bisschen drauf eingehen. Ich sage immer, NFL steht für not for long. So, überleg dir mal, wenn du für eine längere Zeit spielst, es verändert sich ständig. Deine Teammates verändern sich, Coaches werden gefeuert, gehired, neuer GM, neuer Owner vielleicht sogar. Wie bleibst du relevant und bleibst trotzdem wichtig? Deshalb, wenn du musst dich adjusten zu dieser neuen Environment. Und wenn du das nicht kannst, dann wirst du es einfach nicht für eine lange Zeit in dieser Liga schaffen. Also das heißt, ja, du bist vielleicht der Starter jetzt und nächstes Jahr, hey, dann draften die eine neue Position. Jetzt musst du dir deine Reps vielleicht splitten. Oder ein paar Jahre später, du hast einen Step verloren, bist jetzt nur noch ein Rotational Player. Wie ist deine emotionale Stärke? Kannst du damit umgehen? Wenn ja, hast du eine Chance,
langer
Spieler zu sein.
Bro, ich glaube, ist ein Riesending, Mann. Nur derselbe Spieler, der für Jahre hinweg startet, performt und so weiter, dein physischer Decline ist nicht so schnell, wie eben sich Dinge um dich herum verändern.
Absolut.
Und wenn du gewohnt
neues
bist,
System,
eben the guy zu sein.
Neues System und neues Environment, neue Spieler um dich rum. Und auf einmal du musst da halt dich anpassen können.
Genau.
Das ist so ein bisschen der Key-Faktor, würde ich sagen.
Ja, also dieses anpassungsfähige in eine Führungsrolle. In der Real World nennt man das Ganze, glaube ich, auch ein Personality Hire. Also bei Firmen, so in der Corporate World, gibt es Leute, die angestellt sind wegen ihrem Skill, und es gibt Leute, die sind angestellt, weil die machen die Vibes good im Office. So. Und ich glaube, ein bisschen, also NFL ist natürlich schwer, aber ein bisschen ist in der NFL auch eine Sache, hey, vielleicht kriegst du einen Job mal oder eine Rolle, weil du ein Leader bist in der Mannschaft. Ja? Weil die Coaches wissen, hey, wenn wir den hier reinsetzen, den Raum, dann bringt der Ruhe da rein. Dann bringt er die Jungs in die richtige Direction. Ja?
100%.
Das sind alles Art und Weisen, wie du, wie du dich anpassen musst. Noch eine Sache ist, okay, wie viele Jahre kannst du mit dem Druck und dem Stress von so einer Season gesund umgehen. Überleben tust du Stress und Druck immer, aber wie viele Jahre kannst du gesund damit umgehen und gesunde Wege finden, sozusagen deinen Stress rauszulassen oder deine Emotionen zu verarbeiten? Wie war da deine Erfahrung damit? Jahr 1 versus Jahr 7.
Du musst halt Wege finden, irgendwie über diese Emotionen irgendwie rauszulassen. Ich habe oftmals, ich hatte ein gutes Support-System gehabt. Ich habe mit meiner Frau, ich habe viel Frust mir von der Seele geredet mit meiner Frau. Und ich denke, du musst halt irgendeinen Weg finden, wie du außerhalb des Felds, ob das jetzt ein Therapie ist, oder ob das irgendwie eine andere Ablenkung ist, ob du außerhalb ein Hobby findest, irgendwas, was das Gleichgewicht hält von dir. Weißt du, dass du nicht dich psychisch so verrückt machst und eben nur Football den ganzen Tag denkst. Ich denke, ja, dieser Ausgleich ist super wichtig, um eben lang erfolgreich zu sein.
Ich glaube, es ist aber schon mal ein großes Ding, was du angesprochen hast, man. Communication, so darüber reden zu können, darüber zu reden mit den Leuten, die für dich da sind, die in deiner Corner sind, ist schon mal super wichtig, weil ich kenne es, wie schnell es geht, wenn du in diesem NFL-Tunnel drin bist und dann aufhörst, mit Freunden zu reden oder bei Familie anzurufen oder sowas, weil es dann nochmal nach einem langen Tag ein extra Schritt. Und ich bin auf jeden Fall jemand, man, so reden ist nicht meine First Solution. So. Ich gehe dann lieber, ich gehe dann lieber und sitze alleine irgendwie auf der Couch oder sowas. Das wäre mir viel lieber. Aber mit Mensch dich dazu zu bringen, darüber zu reden, das zu verarbeiten, ist, glaube ich, super wichtig.
Absolut. Und vor allem,
besonders wenn du es lange machen willst.
Ja, vor allem in unserem Sport, Mann, das ist so ein Macho-Sport, das ist so ein, wir sind alle Männer, wir sind alle, du weißt schon, du bist ein tough Football-Player. Es ist nicht das Einfachste, weißt du, und es fällt uns vielen von uns nicht einfach, wirklich drüber zu reden, so, weißt du, das ist nicht alles immer schön, das ist alles nicht immer cool, so. Aber es hilft, unglaublich. Ja. Einfach mal, weißt du, sich den Frust von der Seele zu reden. Und ey, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wir sind jetzt vulnerable im Augenblick. Ich habe Therapie schon gehabt, ich habe mit jemandem drüber geredet, und es fühlt sich einfach ab und zu gut an, eine neutrale Person, die nicht wirklich weiß, worum es geht, worum es mir geht, einfach mal das Zeug von der Seele zu reden und dann so ein bisschen Feedback.
Ja, Mann, Feedback zu bekommen. Ich bin mittlerweile bei Therapeut Nummer 3, Digga.
Ja, schau mal, Alter.
Nein, Mann, ich glaube, das ist wichtig. Es ist so wie, so wie die Reha für deinen Körper, Digga. Absolut. So wie die Massagen, aber es ist so eine Massage für dein Gehirn und deine Emotionen. So, und es dauert auch ein bisschen, also ich encourage da jeden immer, Digga, wenn du drüber nachdenkst, mach's einfach. Mach's lieber du redest mal mit einem Therapeut, anstatt dass du Zeit in deinem Leben verschwendest, irgendwie mit einem. Du würdest, wenn dein Hamstring gepullt ist, dann würdest du auch nicht einfach mit dem gepullten Hamstring oder dem gerissenen Band weiter rumlaufen, sondern du würdest die Hilfe holen, die du brauchst, und es reparieren. Und ich glaube, so ist dasselbe mit der Therapy. Da ist aber auch ein Umschwung da, sage ich dir ehrlich, finde ich. Ich glaube, da sind mittlerweile mehr Ressourcen da bei den Teams. Absolut. Und die Awareness ist auch eine andere. Mehr Jungs reden darüber. Es ist immer nicht ganz comfortable. Ist auch für uns jetzt gerade nicht comfortable, finde ich, darüber zu reden. Ja. Aber umso mehr du das jungen Spielern sagen kannst, umso mehr kannst du den Leuten die richtigen Tools geben, um sich um ihre Mental Health zu kümmern. Ja. Was ich eine gute Überleitung finde in das nächste: Unterstützungssysteme. Ja, du hast angefangen, du hattest deine Frau, die ich supportet hat, deine Familie. wie wichtig ist es, dass du ein Support-System hast um dich herum, das dich auf der richtigen Spur halten kann?
Ja, das ist wahrscheinlich mit neben deinem Talent und neben allem, was du machst, mit das Wichtigste. Natürlich, wie du sagst, ich denke, du hast einen richtig guten Punkt angesprochen. Das ist, du hast deine Physical Health und deine Mental Health. Und ich denke, dein Support System spielt sehr in deinen Mental Health mit rein. Die hält dich hier oben zwischen deinen Ohren, hält die dich gesund, so weißt du. Und da denke ich, die wenigsten von uns können das ganze Ding alleine machen, weil die NFL ist einfach wie ein Rollercoaster. Es ist Up and Downs, das sind Zeiten, wo es nicht so gut läuft. Und ich denke, da brauchst du einfach jemanden, der in deiner Corner ist und dir durch diese schweren Zeiten durchhelfen kann.
Also ich finde auch, dass einen Partner zu haben, der dich supportet, der dich unterstützt, extrem wichtig ist. Respekt an die ganzen Jungs, die es irgendwie Single durchziehen, ja, die, die mit den Homies, wo du mit den Homies darüber reden können oder die Mama oft genug anrufen. Ich glaube nicht, dass ich das Ganze so durchgezogen hätte, wie ich es bis jetzt durchgezogen habe, ohne Britney, weil es halt immer noch jemand war, der, egal wie es läuft im Football, egal was passiert, immer da war, auch mal gesehen hat, hey, wenn du mal abdriftest über ein paar Wochen, so, hey, du isst gerade schon wieder Canes irgendwie zum zweiten Mal, es wird mal Zeit, die Diät mal wieder ein bisschen anzuziehen oder sowas, oder du scrollst schon wieder ein bisschen zu lange auf TikTok abends, lass mal schlafen gehen oder sowas, das ist, glaube ich, einfach gut, wenn du jemanden hast, der dich da so ist.
Accountable Health, sagt man auf Englisch, ne? Also jemand, der dich so ein bisschen checkt ab und zu, sagst du, hey, du bist ein bisschen vom Weg abgekommen, komm mal zurück, ne?
Komm mal zurück.
Was ist wichtig, ist riesig.
Welche Ressourcen geben die Teams Spielern, um im Gleichgewicht zu bleiben, um ausgeglichenes Leben zu führen?
Ich hatte, wie bei allen Teams, die ich gespielt habe, die hatten Therapeuten on staff sogar, die mit uns geredet haben. Player Engagement ist ein Big-Time-Ding. Für Leute, die es nicht wissen, Player Engagement ist so, wie erklärt man das? Einfach so ein bisschen die Brücke zwischen dem Office und den Spielern, so die einfach alles, was Spieler brauchen, auch außerhalb vom Feld. Darum kümmern die sich. Und die waren immer nicht nur ein offenes Ohr, aber auch alle möglichen Resources, was du gebraucht hast, ob du, hey, ich brauche einen Platz zum Wohnen, ich brauche einen Dog-Sitter, ich brauche jemanden, der mein Auto zurück nach Dallas schippt für mich. Die waren einfach für einen da. Also das war immer riesig. Aber
ja, Play Engagement hängt aber auch immer natürlich von der Mannschaft ab. Also verschiedene Mannschaften sind da verschieden aufgestellt. Wenn du aber gute Player Engagement-Leute hast, Digga, das kann echt ein richtiger Benefit einfach zu dir sein und Sachen super leichter für dich machen.
Game Changer for sure, man.
Player Engagement. Die Jungs, die beiden Raiders waren, man, die haben das Ganze echt richtig gut gemacht. Alles, was, wenn du irgendwas gebraucht hast, Tickets irgendwo hin, eine Reservierung, Reservation, irgendeine Connection, habe ich immer zuerst die angehauen. Wenn es um Wohnorte ging, Mietautos, alles Mögliche, die Jungs waren connected. Und dann gleichzeitig haben die eben auch ab und zu immer wieder Sachen organisiert, die ich sehr nützlich fand. Die haben zum Beispiel Golf-Outings organisiert, wo wir irgendwie Business-Leute treffen konnten, uns ein bisschen connecten konnten, verschiedene Sachen oder auch mal was Einfaches, irgendwie
Team-Activities und so.
Team-Activities, irgendwie ein UFC-Fight zusammen anschauen, solche Geschichten. Das heißt, Player-Engagement ist jeder Mannschaft selber überlassen, wie viel die da reinstecken, ist aber, glaube ich, echt ein underrated Tool, das die Franchises mehr benutzen sollten, um ihre Spieler gesund zu halten. Und ja, dann sind wir beim letzten Punkt, Thema Longevity, was deine Karriere abkürzen kann, Lifestyle und Off-the-Field Decisions.
Oh. kann ganz schnell bergab gehen.
Also ich finde, das ist die Kategorie, die halt so das erste oder das letzte Ausschlusskriterium ist. Du kannst diese ganzen anderen Sachen richtig machen, du kannst trainieren, du kannst dich ernähren, mental gesund sein, etc., mit Stress umgehen, super performen auf dem Feld, aber eine oder zwei Entscheidungen off the field, die in die falsche Richtung gehen, die meistens das Resultat sind von dem Lifestyle, den du lebst, können deine Karriere so beenden.
Ja, Ja, also easy. Ich meine, ich denke, was so die NFL gezeigt hat über die letzten Jahre, das Number One Ding, du bist raus, direkt häusliche Gewalt. Wenn du eine Frau anfasst, und da bin ich hundertprozentig bei denen, boom, du bist raus und das war's für dich.
Ja, Mann.
Und dann sind Sachen wie natürlich Drogen, besoffen Autofahren ist ein Riesending, Waffenbesitz sind viel, oftmals. Einfach dumme Entscheidungen. Und oftmals kommt es einfach zurück, wie du sagst, dein Lifestyle, den du lebst. Und oftmals passieren solche Dinge in der Offseason, wenn die Jungs, die halt oftmals in der Inner City aufgewachsen sind, mit nicht dem besten Umgang um sich rum und nicht den besten Influences um sich rum, gehen zurück zu ihren Boys in the Hood und dann lebst du einfach diesen Lifestyle wieder, den du damals hattest, den du eigentlich hinter dir gelassen hattest. Aber Offseason, du gehst zu deinen Freunden zurück und dann oftmals, dann sieht man es oftmals, dass Sachen passieren.
Ja, ich bin so Lifestyle, kann aber auch sein, dass du einfach in einer unhealthy relationship bist. Ja? Du hast eine Beziehung, du bist verheiratet und ihr seid aber nicht in einer gesunden Situation. Deswegen ist Therapie, finde ich, so wichtig, weißt du, ich meine, weil da, so kannst du dich selber heilen, ihr könnt eure Relationship heilen, etc. Häusliche Gewalt, Geschichten, die zwischen Ehepartnern passieren, wo hinterher vielleicht wird sich verziehen, vielleicht findet man einen Weg da wieder raus, aber wenn du da eben die falsche Entscheidung triffst, dann bist du in der NFL auf jeden Fall, da ist deine Karriere vorbei. Ray Rice ist dann perfektes Example, ja, jetzt nicht um seinen Namen hier durch den Dreck zu ziehen, ich kenne die ganze Story nicht und wie sich das Ganze bis heute verändert hat, aber das ist ja genau die Lektion. Wenn dein Name einmal mit so einem Thema verbunden ist, dann kriegst du diesen Fleck nie wieder weg von deiner Reputation.
Absolut, ja.
That's it. Alright. Longevity, da haben wir es durchgekaut. Ich hoffe, das hilft euch allen vielleicht doch zum Ende, Digga, ein bisschen Blick in die Zukunft. Was glaubst du, werden so die Dinge sein, die nächsten Jahre rauskommen, die Longevity beeinflussen, die vielleicht Karriere ein bisschen länger machen?
Ich denke, es fängt früh an. Ne? Ich denke, du musst früh genug Kids, wenn die fangen hier mit Pee-Wee-Football unter 6 Jahren an, wenn du denen schon diese Tools mitgibst, ne? Also früh an, dass du richtig trainierst, richtig dich ernährst, einfach die kleinen Dinge richtig machst. Ich denke, das kann auf jeden Fall für eine längere Karriere auf jeden Fall ein riesen Ding sein. Und dann hatten wir schon öfter angesprochen in alten Folgen auch Sports Science, ne, und AI, also die Technologie, um dich besser zu beschützen auf dem Footballfeld. Ich glaube, so wenn du da Helmtechnik, deine Schutzkleidung, wenn man da eben schafft, weniger Verletzungen und weniger Impact auf deinen Körper, wenn man das reduziert, natürlich hat das auch einen positiven Effekt auf deine Longevity.
Ja, Mann, ich glaube auch, dass da noch einiges möglich ist, gerade bei der Sports Science, was da noch kommen wird mit AI. Ich glaube, AI wird auch nochmal so die Materialien und sowas, die entwickeln können. So, weißt du, ich glaube noch, ich will jetzt hier nicht die Ideen alle rausgeben, aber ich glaube, wenn wir so AI und Material Science und 3D-Printer und sowas kombinieren, ich glaube, da kann auch irgendwie was ganz Krasses rauskommen, was so Helm und Pad-Materialien angeht, was Cleats angeht und so.
Ja, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, in den nächsten 10, 20, wir werden richtig krassen Fortschritt zu sehen.
Ja. Alright. Sollen wir noch kurz drüber reden? So Karrieren, mal kurz ein bisschen die Fallstudien. Karriere. Ja. Also ich hab das mal hier reingeschrieben. Ich finde, es gibt so verschiedene Brackets, was eine NFL-Karriere und Longevity angeht. Du hast so Jahr 0 bis 3. Ist schon mal, wenn du 3 Jahre schaffst in der NFL, das ist auch schon mal ein Accomplishment, ja. Ich finde, das nächste Fenster ist dann bis 5 Jahre, ist dann, du hast so den kompletten Rookie-Deal durchgespielt. Nächstes Fenster 6, 7, 8 Jahre. Ja, das ist die richtigen Vets, die sich bewiesen haben, mehrere Mannschaften, mehrere Franchises meistens. 10 Jahre exceptional. Du bist meistens ein hausbekannter Name, Legend auf deiner Position. 10 Jahre plus sind die Talente, die wirklich hervorstechen. Ja. Ja. Und da, um die mal einzuführen, also Beispiele, 0 bis 3 Jahre, Björn, Dominik, Markus Kuhn, verletzungsbedingt kann es...
Markus hat 4 Jahre, der hat seinen Rookie-Vertrag durchgespielt, glaube ich, oder?
4 Jahre, sorry. My bad. Ja. Aber diese Karrieren können verletzungsbedingt, es können immer Sachen passieren, beenden. Ich sitze mittlerweile bei 5 Jahren, Chase das 6. Jahr, Kasim war, glaube ich, auch bei 6 Jahren oder?
Ja, 5 oder 6.
Fünf oder sechs. Mark, 7, 8 Jahre?
7 Jahre.
7 Jahre. Dann du und Sebastian, beide bei 7.
Ich glaube, er hat 8 voll gemacht.
Ich
glaube es, ja.
Oh, ey, also Mark und Sebastian, die beiden Longevity-Beispiele in Deutschland. Und dann für 10 Jahre habe ich mal als Beispiel Richard Sherman genommen. Ich finde, Leute, die für 10 Jahre in dieser Liga sind, sind meistens dann die Jungs, die TV-Analysts werden, weil du ihre Gesichter einfach für 10 Jahre konstant überall gesehen hast. 17 Jahre, Tony Gonzalez, Ray Lewis, Ryan Clark mit 12. Ja, Mann, also
ich möchte ganz kurz drauf eingehen. Okay, du hast 5 Jahre, was ja natürlich schon sehr, wie wir gesehen haben, über dem Average liegt.
Ja. Yeah.
Was war dein persönlicher Key, dass du es so lange bis jetzt geschafft hast?
Ich glaube einfach die Arbeit. Also ich war am Anfang und auch noch jetzt immer noch, aber besonders finde ich am Anfang von meiner Karriere einfach bereit, mehr reinzustecken als viele andere Leute. Ist meinem allgemeinen Mindset geschuldet, dem Fakt, dass ich einfach Spaß daran habe, Gewichte zu heben. Aber ich glaube, ich habe eben früh gemerkt oder früh gelernt, hey, wenn ich mehr arbeite als jemand anderes, erschaffe ich mir einen Vorsprung und habe auch körperlich einfach longevity-mäßig Vorteile davon gehabt. Ich hatte direkt in meinem ersten Jahr von meiner Karriere mein Schulterblatt gebrochen, was eine Injury ist, wo mir da gesagt wurde, hey, das kann Karriere beenden sein. Also wir sehen nicht viele Leute, die davon zurückkommen. Und ich glaube, da habe ich einfach einen Schalter umgelegt und einfach gesagt, hey, ich werde so viel arbeiten in dieser Reha, dass es einfach gar keine andere Möglichkeit gibt. Wenn es eine Möglichkeit gibt, davon zurückzukommen, werde ich davon zurückkommen und ich werde auf der anderen Seite besser sein als da davor. Und ich glaube, das hat sich einfach durch meine NFL-Zeit bis jetzt gezogen.
Nice. Love it, love it.
Fazit zu einer langen NFL-Karriere, Digga. Sag du doch auch noch mal was bitte dann dazu, wie du es siehst, wie man eine lange Karriere hat, das abschließende Wort.
Ja, ich spreche dazu mal ganz kurz zu meiner Karriere. Ne? In den 7 Jahren, ich denke, was mir persönlich am besten geholfen hat, ist wirklich, ich glaube, meine Ability, mich anzupassen. Ne? Ich bin durch ein Team-Change gegangen, ich bin durch mehrere Coaches-Changes gegangen. Aber was auch immer von mir erwartet wurde, was auch immer von mir gefragt wurde, was auch immer meine Rolle sein sollte, ich habe die akzeptiert. Ich habe meinen eigenen Stolz zur Seite gesetzt oftmals, weil natürlich hätte ich gern mehr auf Defense gespielt. Ne? Aber im Endeffekt ist es ein Teamsport. Und was auch immer von mir gefragt wurde, ich sage, okay, ihr wollt, dass ich ein Special Teamer sein werde? Okay, dann habe ich diese Rolle akzeptiert und zu meiner besten Abilität, so gut wie ich das konnte, habe ich versucht, diese Rolle zu erfüllen. Und das hat mir eben, ich denke, diese Longevity gegeben.
Alright.
Yes, sir.
Longevity in der NFL, man, viele Punkte durchgearbeitet. Das Fazit von Mark, Anpassungsfähigkeit, Hard Work von mir. Nehmt das Ganze mit auf euren Weg. Die Diskussion geht weiter. Wenn ihr diese Folge hört am Donnerstag, wir werden freitags immer auf Instagram live gehen. Wir haben ein Game Changers Channel auf Instagram, wo wir euch mit Updates und ein bisschen Sneak Peeks versorgen werden. Der Link dazu ist in meinem Profil und glaube ich auch bei Mark im Profil. Abonniert den Podcast, subscribe, lasst uns ein paar nette Bewertungen da. Unser Ziel ist der Podcastpreis nächstes Jahr. Den holen wir uns. Das heißt, wir können jeden Subscriber, jedes Like mögen. Mark hat noch was.
Ja, ich würde gerne noch unsere Fanfragen machen, bevor wir hier.
Bevor wir hier
das ganze Ding fertig machen.
Geil.
Hast du noch Zeit, ja?
Ja, yeah, come on. Ich habe Zeit. Ich habe gedacht, du musst
weg. Ich habe mich jetzt schon schlecht gefühlt, Mann. Er ist schon so schön. Er hat es so schön jetzt abgerundet.
Nein, Fanfragen müssen zuerst auf jeden Fall.
Wir wollen natürlich unsere Fragen machen. Okay, ganz kurz. Wir fliegen hier durch die nächsten 10 Minuten oder so.
Alles gut.
1985 fragt: Ein bisschen NFL-Frage ist nicht schlecht. Wir reden dieses Jahr in das größte Sleeper-Potenzial in der NFL. Welches Team?
Größtes Sleeper-Potenzial. Ich finde, die Jets sind ein Team, das ich gar nicht sagen kann, was da abgeht. Ich fand, Coach Saleh hat immer es geschafft, eine sehr, sehr starke Defense aufs Feld zu stellen. Ja. Und eine Defense, gegen die es schwer ist zu spielen, und eine Defense, wo alle Spieler Gas geben. Ja, also das ist immer ein Knackpunkt, finde ich, in der NFL. Kannst du als Head Coach eine Mannschaft da rausschicken, die nicht aufgibt und die wirklich durchzieht, egal was die Situation ist. Mhm. Und das hatten die in der Defense eigentlich immer. Die Frage ist jetzt, was passiert mit Aaron Rodgers? Er wird nicht jünger, der kommt von der Injury, aber er ist eben einer von diesen speziellen Spielern, die eben viel, viel machen können. Reicht es, sich da in der AFC North durchzusetzen? Ich meine, Patriots gibt es genügend Fragezeichen, Bills gibt es genügend Fragezeichen. Miami ist stark, aber schlagbar, würde ich sagen. So, wer aus dieser Division rauskommt, ja, finde ich, ist ein bisschen so ein Sleeper-Potenzial.
Ja, bin ich bei dir, Mann. Ich denke auch, Aaron Rodgers wird auf jeden Fall einen großen Teil zu beitragen. Wenn er performt, wie er kann, dann werden die wahrscheinlich echt ein toughes Team. Ich bin mir ein bisschen Gedanken zu machen. Ich glaube, ich bin bei den Steelers, Mann. Also ich bin ja immer noch ein bisschen damals in der Vision mit Russell Wilson, und ich fand ihn damals, bevor er zu den Broncos gegangen ist, dachte ich, Russell Wilson ist ein Top 5 Quarterback in der Liga. Ich fand ihn echt krass. Jedes Mal ein Riesen-Battle, als wir mit ihm gingen. Also Niners gegen Seahawks. Und ich hoffe, dass sie ein bisschen ihn so resurrecten, also neu auferstehen lassen und einfach nochmal einfach alles aus ihm rausholen. Und wenn er spielt, wie er kann, wie er damals bei den Seahawks gespielt hat, Alter, mit der Defense, Mike Tomlin, und die haben gutes Talent im Team. Ich denke, die werden auf jeden Fall ein Team, mit dem man rechnen kann.
Easy.
Alright, Leonard 1024 fragt, für welches Team hättet ihr gerne gespielt?
Ich glaube, also ich hatte zwei, drei Teams, die ich als Kind immer auf dem Schirm hatte. Jacksonville Jaguars, weil meine Familie da in den USA ist. Mhm. Und ich war großer Ray Lewis-Fan, das heißt Baltimore Ravens. War ich auch lange Zeit Fan. Ansonsten mittlerweile, Digga, also als Free Agent, ich willst du ja einfach nur einen Vertrag haben, aber sehr gerne nehme ich einen Bundesstaat im Süden, sehr gerne einen Bundesstaat ohne State Tax. also wow, Tennessee, Florida ist beides angenehm.
Ja, Texas natürlich.
Hm?
Texas.
Oh ja, Texas. Texas, ja, hey, come on, baby. Wie sieht es bei dir
ganz
aus?
Ganz ehrlich, ich habe kein Team. Ich hätte gerne für einen Coach vielleicht gespielt. Ich fand immer richtig gute Dinge über Pete Carroll gehört.
Und der ich sag dir echt, das ist fast ein größeres Ding, Digga. Es gibt so ein paar Coaches, für die es, glaube ich, mal cool gewesen wäre zu spielen. Pete Carroll ist einer. Mike Bill Tomlin, Belichick habe ich erleben dürfen. Mike Tomlin.
Krasser Typ. Ich bin so einfach so, jetzt DeMeco Ryans, Houston Texans, Alter, du würdest ihn lieben. Robert Saleh war richtig cooler Coach. Der war ja unser DC mit Niners für 4 Jahre. Saleh ist krasser Typ. Wäre wahrscheinlich auch fun für die Jets zu spielen. Also ich würde es eher von dem Coach abhängig machen, statt jetzt von wo das Team ist, also von der City.
Ja, von der Location. Von der Location kriegst du am Ende dann auch weniger mit. Das ist eigentlich nur ein Backdrop zu, wo dein Leben stattfindet in der Facility.
Ganz genau. Marv Karl fragt, das ist eine witzige Frage, um mich dein Take zu hören. Das stärkste ELF-Team versus das schwächste NFL-Team.
Digga, also meine Stuttgart Search ist ja, kann ich ja mal bescheiden sagen, spielt ganz oben in der ELF mit. Ja, wir waren jetzt zweiter Platz letztes Jahr. Ich finde, Ryan Fire ist ein bisschen schwächer geworden. Wir sehen dieses Jahr sehr, sehr stark aus. Trotzdem kann ich dir sagen, dass wenn wir auch... wer war das schlechteste Team letzte Season?
Carolina Panthers.
Wenn wir gegen die Carolina Panthers spielen, Digga, dann haben wir am Ende keine Mannschaft mehr. Haben wir keine Mannschaft mehr, Digga. Das ist gar nicht, das ist also ganz klar, Mann. Also wir haben bei der Search mit dabei, wir haben einige ehemalige IPP-Guys. Wir haben Chris Izala, spielt Linebacker für uns zum Beispiel. Mhm. So, Digga, Chris ist in der ELF ein sehr starker Linebacker. Wenn Chris in der ELF Leute hittet, dann shepherds da ordentlich. Ja. Aber auch Chris wird nur so viel tun können. Und wenn da diese O-Linemen, die NFL O-Linemen und D-Linemen sind einfach der Unterschied für mich. Du kannst auf einer Skill-Position auch mal ein Play machen gegen NFL-Spieler, finde ich auf jeden Fall. Also da sind ein paar ELF-Skill-Player da, die können die Bälle fangen. Wenn er frei ist, ist er frei. Ja. Aber die O und die Line.
Er wird nicht frei sein, weil der Quarterback keine Zeit haben wird, den Ball zu werfen.
Lass mich doch Hoffnung haben. So. Aber das ist halt schon so. Der Ball wird gesnappt sein, der Quarterback wird den berühren. Übrigens, schade an unseren Quarterback, Digga. Riley Hennessy. Hashtag Hendog. Ja, okay. Anything is possible. Ja. Aber auch er wird den Ball berühren. Und, Digga, eine Sekunde später schlägt der Defensive End ein von rechts.
Leute, da ist so ein. Da ist so Welten dazwischen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Da ist ja auch immer diese uralte Debatte schon, hey, könnte ein Alabama das schlechteste Team in der NFL besiegen? Nein, selbst zwischen College Football könnte nicht das schlechteste Team in der NFL, weil jeder ist da ein Pro. Verstehst du? Yeah. Auf jeder Position ist dann ein professioneller Footballspieler.
Trained Assassin.
Genau, und wir spielen gegen Amateure im Endeffekt immer noch, weißt du? Also, coole Frage, das ist eine coole Diskussion, aber das ist ein.
Eine ELF-Mannschaft gegen eine schlechtere FCS-Mannschaft, finde ich, könnte man sehen.
Ja, das wäre ein Spiel, so, glaube ich auch.
Ja.
Aber selbst das, Mann, weil du gewinnst das Game natürlich in den Trenches, wie du sagst, in der Line. Ja. Alter, kannst du dir vorstellen, die D-Line?
Ich glaube, da, also in diesem FCS-Level, da würdest du. Da hättest du eine Chance, weil da spielen dann in der ELF schon erwachsene Männer halt gegen jüngere, also
ein Punkt dazu Männer. Kasim hat der da gespielt und er meint, der war schon beeindruckt teilweise so, hey, manche von diesen Tackles vor allem, so, boah, die Jungs können spielen. So.
Ja, das Niveau geht schon nach oben. Ich glaube, wo der Knackpunkt ist eben, du brauchst halt schon, also eine gute ELF-Mannschaft gegen College-Mannschaft, da kann man was sehen lassen, wenn es eben ein schwächeres College-Programm ist.
Bin ich bei dir. Alrighty. Breathwork Way. Shoutout an
Coach Frankie.
Yes, sir. Bester Ratschlag, den du je bekommen hast. Ha. Okay, ich gehe.
Bro, das ist immer sehr schwer. Gehst du? Hast du einen?
Ganz ehrlich, mein Mann bekommt natürlich die Standard-Ratschläge, so hey, control the controllables oder weißt schon, so Standard. Für mich, ganz ehrlich, was mir geholfen hat, es waren in meinem ersten Jahr Teamkollege. Ihr wisst bis jetzt, so, ich bin ein bisschen Überdenker, ne? Und ich habe mir immer viel Stress gemacht und ich habe immer gedacht, boah, ich habe auf dem Feld zu viel gesehen und gedacht, hey, was kann falsch laufen? Und dann einer von meinen Teammates hat mich mal so gepackt, so, Digga, ey, scheiß drauf, Mann, scheiß auf alles, scheiß auf, was die Coaches danach sagen, mach einfach dein Ding. Und so, das ist so ein bisschen mit mir so stecken geblieben, wo ich einfach gesagt so, ey, so, fuck it, Alter. Spiel einfach dein Ding und dann diese Attitude, dass es einfach alles gar nicht so wichtig ist. Nimm das alles nicht so wichtig und dann hat mich das so ein bisschen befreit und dann habe ich dadurch freier gespielt und mein Game ist echt dadurch um einiges besser geworden.
Hey, das ist krass, weil das ist eigentlich, also das klingt wie ein easy advice, aber das ist eigentlich voll das tiefe Konzept, so was du gerade beschreibst im Yoga, wenn es Non-Attachment, so dass du dich nicht attachst zu dem Ergebnis von deiner Handlung. Du gibst dein Bestes. Bei uns nennt man das Do Your Job. Ja, in New England war das immer das Motto Do Your Job und das reicht. So, mach dir keinen Kopf vorher oder nachher darüber, was jetzt wirklich passiert ist. Mach deinen Job. Im Spieltag ist dein Job, einfach zu performen, Gas zu geben und dann korrigieren können wir später. Wenn wir am Korrigieren sind, dann lass wirklich korrigieren. Lass einen Film anschauen, lass Notizen machen etc. Aber lass nicht darüber wallowen und hin und her denken. Ja, man, finde ich stark. Guter Advice. Ja,
absolut. Cool, dann Eric hat mir ein bisschen Shit gegeben, mein kleiner Bruder, dass wir seine Frage nicht beantwortet haben. Aber er fragt.
Das ist ein Bro, Digga. Ich bin dein Bruder. Wie kann das sein, Digga? Seit Wochen.
Na, er fragt. Er ist ganz basic. Wir sind beide into Anime, ne? Was ist dein favorite Anime? Einmal Show und dann Charakter.
Okay. Digga, ich bin ganz easy und ganz klar und ich finde, das ist auch gar keine Diskussion. One Piece, Monkey D. Luffy. Okay?
Ist zu basic, Mann.
Es ist sehr basic, aber es ist deep. So, das ist wie der Advice gerade. Der Advice ist basic, aber es ist gleichzeitig auch deep. Okay? Worum geht's bei One Piece? One Piece ist ein Anime, über Piraten und der Hauptcharakter heißt Monkey D. Luffy, der möchte der König der Piraten werden. Und er lässt sich auf seinem Weg von keinem Gegner, keinem Widerstand, von niemand abbringen. Er glaubt an sein Ziel, auch wenn am Anfang nichts ein Indicator gibt dafür, dass er irgendwie eine Chance hat, in die Richtung zu gehen. Und er geht seinen Weg. Und auf diesem Weg trifft er Leute, findet Leute, die an seine Vision glauben, die kommen um ihn rum, die werden seine Piratencrew. Ich finde, du kannst da tiefe Level drin finden, die du bei keiner anderen Show findest, Digga. 1200 Episoden One Piece, Digga. Let's go!
Ja, krass.
Wir sind noch lange nicht fertig, Digga. Wir sind noch lange nicht fertig, Mark, okay? Da kommt noch einiges. Da kommt noch einiges.
Ah, nice. Ah, sheesh. Okay, okay. Um bei dem zu bleiben, wenn ich vom Nostalgie-Standpunkt, was ich mein Leben lang, was mich wirklich auf Anime gebracht hat, muss ich ganz klar bei Dragon Ball sein. War, was mich wirklich so reingebracht hat. Liebe die Hauptcharaktere, ich kann mich damit einigen identifizieren, aber Lieblingscharakter? Digga, ich muss wahrscheinlich eine andere Show sagen. Man.
Ach, ich dachte, wir nehmen selbe Show, ja, selber Charakter.
Hast du einen anderen Charakter? Würdest du jemand anderen nehmen?
Ja, da müsste ich noch mal kurz nachdenken, Digga.
Also ich noch mal kurz nachdenken. Wenn ich nur mir taugt einer meiner anderen Favorite Animes ist, hast du Death Note gesehen?
Klar, klar.
Alter, Death Note L oder
okay.
L ist der, weißt du, der Typ, der das alles rausfindet.
Ja, yeah, yeah, der Gegenspieler, der Detektiv. Der
Brain, ja, ja, ja.
Ja.
L ist krass. Oder Eren Jaeger von
Attack on Titan.
Krasser Typ.
Auch stark, auch stark. Ich finde Jujutsu Kaisen. Ist auch heftig.
Ah, da gibt's schon einiges. Ja, nice, Mann. Oh, Light Yagami von Death Note. Der Typ ist alt. Dieses strategische, super smart und dieses sich gegenseitig austricken. Ich finde krass. Death Note hat mir zu krass getaugt. Aber egal. Lass weitermachen. Wir haben noch ein paar übrig. Goalie 08441 fragt, könntet ihr euch ein Comeback für die Olympiade 2028 in Flag Football vorstellen?
Also erstmal geht es um Flag Football. Und als das Ganze announced wurde, kamen natürlich die Leute auch und meint, oh ja, krass, du, Kasim und keine Ahnung, Pat und Björn, weißt du, ich meine, let's go. Digga, wir haben alle den NFL-Pedigree, den NFL-Stempel. Aber ich finde persönlich, so, du musst wenn wir Erfolg haben wollen, wenn wir wirklich gewinnen wollen, dann müssen wir eine andere Strategie fahren. Da müssen wir die besten Athleten, die wir können, jetzt finden und die auf Football trainieren und gleichzeitig schauen, hey, wer spielt schon im Flag Football, wer ist im Football unterwegs in Deutschland und da die besten Athleten rausziehen. Und dann machst du eine Mannschaft, die gemischt ist aus einfach den besten Athleten, denen du Football beigebracht hast, und den besten Athleten, die es im Flag Football Space und Football Space jetzt schon gibt, und schaust, wie du die zusammenwürfeln kannst in eine Mannschaft, die Sinn macht und die Sinn ergibt. Ja. Ja, ja. Ich spiele Football, Mann. Mein Skillset translated nicht unbedingt zum Flag Football, sage ich dir ganz ehrlich so. Ich kann da rausrennen, ich kann vielleicht Tight End spielen und Routen laufen, aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, für die deutsche Nationalmannschaft besser, wenn da ein 100-Meter-Sprinter ist, der jetzt die letzten 4 Jahre halt gelernt hat, wie man Football fängt.
Ja, bin ich, naja, 100%ig bin ich bei dir. Vor allem auch alterstechnisch, halt in 4 Jahren, mir tut jetzt schon alles weh. Nochmal 4 Jahre obendrauf, da macht der Körper einfach nicht mehr mit. Ja. Aber ich denke, ich weiß nicht, ist das ein 7-on-7-Tournament? Wie funktioniert denn Flag Football? Ich weiß es gar nicht. Oder ist es 11-on-11?
Ich glaube, es ist 7-gegen-7.
Genau.
Mit einem Quarterback, einem Snapper, und der Snapper kann danach Routen laufen.
Ja, also du im Endeffekt alles, was du brauchst alles Receiver. Du brauchst schnelle, flinke Jungs und ja, da sind die wahrscheinlich besser aufgehoben, wenn die nicht uns dafür nominieren.
anders gesehen, wenn du sagst, hey, lass eine Marketingnummer daraus machen, gerne, Digga, hol Bier, hol Icke, hol alle, weißt du, ich meine, hol jedes Gesicht, hol ein paar TikToker so, weißt du, dann können wir einen komplett anderen Weg daraus machen. Aber wenn wir gewinnen wollen, Digga, dann musst du die jungen, hungrigen Skillplayer holen.
100%ig. Alright, RNH mit 4a hinten dran. Jakob, mit wem würdest du dich in der NFL vom Spielertyp vergleichen?
Ah, ich denke, ich bin irgendwo zwischen Patrick Carr und Keith Smith.
Okay, also ja, als ja. Ich, Keith Smith wäre ein guter Freund von mir auch. Ich habe Jahre mit ihm gespielt.
Ja, Mann, Q-Dog. Ui.
Ich darf das nicht sagen. Er hat mir das immer gesagt, weil er hat immer so gewählt im Tunnel und dann haben wir das so alle. Und er so, nein, ihr könnt es.
Nein, 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 just me. Ui. Ja, nee, Mann, so irgendwo dazwischen, Mann. Ich bin ähnlich. Wie Pat, einfach stark im Run-Blocking, aber glaube ich
Pat
doch noch ein bisschen.
Ist es der von den Ravens?
Ravens, genau. Ja. Pat ist der von den Ravens.
Was wiegt der denn? 280, 300? Ist ein
Riesen. Ja, ich glaube knapp an die 300 dran. Das heißt, ich bin dann doch noch ein bisschen, also ich bin dann doch um einiges leichter als das. Ein bisschen mehr versatile, ein bisschen mehr in der Special-Teams-Nummer drin. Ja. Wie Keith, ich würde mich vielleicht ein bisschen schwerer als Keith trotzdem sehen. Ja. Das heißt, so also, irgendwo in die glaub, Richtung.
Keith ist so. Ich meine, er hat als Linebacker angefangen, also er ist auch so um die 2,35 vielleicht, das ist nicht der schwerste. Ja. Und ich würde sagen, ja, das ist echt ein guter Vergleich, so, du passt da so zwischen die beiden, so, wenn die beiden eine Fusion machen.
Dragon Ball Z Fusion.
Da kommt Jakob raus.
Wie sieht es bei dir aus?
Mit wem ich mich vergleichen würde? Weiß ich gar nicht. Ja, boah, das ist eine sehr gute Frage. Die Frage war ja wirklich nur an dich gerichtet. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht.
Ist auch schwer, finde ich, bei Linebackern, da gibt es so viele Namen. Ja,
so viele.
So viele Namen.
Ja, nee, ganz ehrlich, was ist denn ein krasser Linebacker-Special-Teamer? Der Typ von den Lions, der da. Der ist ganz krass, ich weiß. Nee, kann ich dir echt nicht sagen.
Zu viele Namen, alles
Fred
gut.
Fred Warner,
baby.
alright, die letzte. Handbremsen fragt, haben wir eben schon ein bisschen angesprochen, wie sieht es mit Mental Health bei euch aus? Habt ihr jemals Probleme gehabt?
Ja, Mann, also als Man, als Tough Guy würde ich sagen, Probleme nie. Aber habe ich gelernt, dass es nicht in Ordnung ist, alles in dich reinzufressen über die Zeit? Auf jeden Fall. Musste ich da um einige Sachen umdenken, Digga. Ich hatte wirklich dieses Mindset so, ich bin eine Maschine, ich bin ein Roboter, ich spüre nichts, ich mache meinen Job und ich spiele Football und heb schwere Gewichte. Ja. Und du musst eben, umso älter du wirst, umso reifer du wirst, umso mehr du emotional mature wirst, realisierst du, hey, es gibt da eben doch einige Sachen, über die du mit Leuten reden musst und denen du dich öffnen musst. Und du musst dich öffnen zu der emotionalen Seite und ich weiß nicht, was vulnerable ist auf Deutsch.
Offen,
verletzlich. Also ja. du musst nicht verletzt sein, um dich verletzlich zu machen mit Leuten, ja, und wirklich dein Kern offen zu legen für die Leute, die dir viel bedeuten. Und es ist nicht leicht, wenn du eben in der Football-Welt groß wirst, wo es ein sehr macho-style Locker-Room ist, ja. Wo du immer um Alpha-Tiere drumherum bist, wo es immer Competition ist, wo du nie diese Seite von dir normalerweise zeigst. Ja, Mann, das heißt, es ist was mich begleitet hat, aber was ich auch gelernt habe, einfach damit umzugehen und wo ich gelernt habe, wie viel mehr möglich ist für mich, wie viel mehr Performance auch möglich ist, wenn du in deine Mental Health investierst. Und Ausgleiche findest zu der Football-Welt.
Ja, na, 100%. Ich meine, da bin ich komplett bei dir. Ja, für mich persönlich, ich bin durch. Ich denke, es ist fast wert, da eine Episode drüber zu machen.
Ich bin durch einiges durchgegangen.
Vor allem die letzten 2 Jahre, sowohl auf einmal Football weg war. Ne? Ich habe es schon mal angesprochen, so die wenigsten gehen aus diesem Sport raus, wenn sie es wollen. Normalerweise wird es dir weggenommen. Ne? Und dann dadurch zu arbeiten und zu realisieren, so hey, du bist mehr wie Football und das war was du gemacht hast und das war nicht deine Identität. So, das hat auf jeden Fall viel Zeit gebraucht, da so durchzuarbeiten und ja, wie gesagt, Therapie und einfach was, diese neue Mission zu finden oder
dein neues Ziel, dein neuer Antrieb.
Genau, einfach das zu finden und das hat seine Zeit gedauert und es ist was auf jeden Fall, was viele, ich war so in Gruppen mit anderen ehemaligen Spielern drin und viele stressen dadurch und viele gehen dadurch und es ist was, was jetzt mehr drüber gesprochen wird, aber es ist viel, was viele Athleten durchgehen und ja, auf jeden Fall ist was, was, wo ich auch mit meinen Problemen hatte, aber auf jeden Fall was, wo ich mich ein bisschen durchgekämpft habe.
Ja, wir machen, glaube ich, zu dem Thema mal eine ganze Folge, Mann, weil da ist so viel drin und es ist auch nicht nur was Footballspieler affected. Ja, ich meine, ihr da draußen in der Real World habt bestimmt auch eure Struggles und ich bei den Leuten, die ich kenne, die im Corporate unterwegs sind, da sind auch genügend Mental Health Struggles. Ja, es ist eben einfach ein Thema, was immer mehr präsent wird, aber glaube ich auch, ist ein Unterschied zwischen, hey, wir haben Mental Health Awareness Week und wirklich du verstehst und hast die Tools, um deine Mental Health zu analysieren, zu spüren und zu korrigieren, wenn da was in die falsche Richtung geht.
Ja. Absolut, Mann. Und jetzt, Jakob, Alright. Jetzt darfst du nochmal.
Darf ich nochmal, Digga?
Na, aber ich sage an dieser Stelle auch nochmal riesen Dankeschön. Auch ein riesen Shoutout an alle, die da wöchentlich ihre Fragen einschicken. Ihr helft uns so sehr aus. Ich weiß, wir können nicht immer alle Fragen beantworten, aber ich heb die auf für eine spätere Runde und ihr wisst, alle 10 Folgen machen wir eine Fragerunde und dann beantworten wir so viel wir können. Also riesen Dankeschön an der Stelle und ja, danke fürs Einhören und Jakob bringt das Ding jetzt nach Hause.
Alright. Digga, danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten, es macht einen Riesenspaß. Ich hoffe, hier im Thema Longevity diese Woche, Longevity in NFL, war was dabei für euch. Ich bin mir sicher, da sind ein paar Nuggets drin, die ihr aus der Football-Welt vielleicht ins Real Life übersetzen könnt. Ansonsten soll es nächste Woche um die Rolle der Medien in der Football-Welt gehen. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Game Changers Podcast. Bis dahin. Peace.